Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Hier ist wieder unser Deep Dive zu Tacitus. Und ja, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte des überlieferten Werkes angekommen. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo. Freue mich, dass wir in der zweiten Hälfte sind und mal ein bisschen was anderes sehen, einen anderen Kaiser.
Ja, Zeit wird's, ne?
War ja schön mit Tiberius, aber
schön.
Ist auch immer schön was anderes dann. Wobei, viel netter oder so wird's ja eh nicht, haben wir schon
Spoiler. Das wird jetzt leider nicht erfreulicher, fürchte ich. Genau, also in der zweiten Hälfte sind wir. Wir hatten ja in der letzten Folge schon diese größere Lücke in Buch 5 und 6. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wo die ist und wie groß die ist. Und nach Buch 6, da sind wir ja geendet mit dem Tod von Tiberius, kommt jetzt eine leider noch viel größere Lücke, bis wir jetzt in Buch 11 wieder einsetzen. Das heißt, Buch 7, 8, 9 und 10 ist komplett weg. Und von Buch 11, da sind wir jetzt auch in der zweiten Handschrift. Also es gibt ja zwei Handschriften von den Annales. Eine 1 bis 6 mit der Lücke und eine 11 bis 16. Mhm. That's it. Also auch von dieser zweiten Hälfte gibt es nur diese eine Handschrift, was ich auch immer noch wild finde. Und der Text setzt auch nicht am Anfang von Buch 11 an, sondern mittendrin, also auch mitten im Satz. Mhm. Das heißt, wir haben Buch 11 auch nicht komplett, sondern nur so, weiß nicht, zwei Drittel vielleicht?
Ja,
bisschen mehr als die Hälfte?
Ja, sowas.
Das heißt, vielleicht wird diese Folge sogar mal ein bisschen kürzer. Da wisst ihr schon mehr als wir, wenn ihr draufklickt. Aber abgesehen davon, dass wir diesmal ein bisschen weniger Text haben, wird die Folge jetzt so sein wie jede andere. Das heißt, wir machen Zusammenfassungen, hier und da eine sprachliche Notiz und eine Passage in größerem Detail. Das findet ihr auch immer in den Kapitelmarken. Schreibt uns wie immer gerne Feedback an unklassisch@proton.me. Für Kommentare hatten wir wie immer keine Zeit leider dieses Jahr. Mhm. Textausgabe ist immer noch Häubner bei Täubner. Und die Übersetzung, die wir empfehlen, ist immer noch Oxford World Classics von J.C. Yardley mit dem Kommentar von Barrett, den wir auch diesmal wieder herangezogen haben.
Genau. Und was ihr auch schon kennt und wisst, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder unterstützt auf Steady oder per PayPal.
Links in den Shownotes und vielen Dank an alle, die diese Möglichkeit schon genutzt haben. Wir nähern uns der Ovid-Folge unaufhörlich.
So, wir sind also in Buch 11 der Annales angekommen plötzlich. Und man muss natürlich fragen, was fehlt uns jetzt eigentlich? Buch 6 war bis zum Tod des Tiberius. Das war das Ende unserer letzten Folge. Und was auf jeden Fall alles fehlt, ist das, was zu seinem direkten Nachfolger bei Tacitus gestanden hat. Das ist Caligula. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir nie wissen werden, was Tacitus von der infamous Episode, als Caligula sein Pferd zum Konsul ernannt hat, gehalten hat. Das ist uns in anderen Quellen überliefert, zum Beispiel bei Sueton, meine ich, aber eben nicht bei Tacitus. Und was uns auch fehlt, ist die erste Hälfte der Regierungszeit von dem nächsten Kaiser, und das ist Claudius. Und von dem haben wir jetzt aber, logischerweise, wenn uns die erste Hälfte fehlt, haben wir die zweite Hälfte noch, also von dem haben wir noch ein bisschen was. Und das ist dann auch der Einstieg in Buch 11, das Jahr 47 nach Christus, beginnt wie gesagt mitten im Satz und dann geht es aber relativ regulär und auch ohne größere Lücken, bis auf eine sehr offensichtliche ganz am Ende, kommen wir dann noch dazu, geht es dann weiter bis 48 nach Christus, genau. Insgesamt sind das dann 38 Abschnitte und 23 Druckseiten in der Teubner-Ausgabe von Häubner.
Genau, also ein bisschen mehr als die Hälfte des üblichen Stoffes, genau.
Wie immer eine kurze Zusammenfassung dessen, was da passiert oder zumindest der Themen, mit denen sich dieses Buch beschäftigt. Das eine ist, würde ich sagen, Claudius und sein Regierungsstil. Also es wird gegenübergestellt, Claudius in seiner Regierungsarbeit auf der einen Seite und Claudius in seinen sonstigen Tätigkeiten auf der anderen Seite. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass Claudius leicht ablenkbar ist und dass er sich vielleicht jetzt auch nicht so sehr fürs Regieren interessiert. Also wir werden noch sehen, es stimmt nicht ganz, hat durchaus politisches Interesse, aber das ist auf jeden Fall deutlich anders gelagert als das zum Beispiel von Tiberius. Und großer Fokus liegt auf dem, was in seinem Privatleben passiert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er von seinem Privatleben oder dem, was sich da sonst so abspielt, in dem, was seine nahe Personen so tun, davon bekommt er lustigerweise auch nicht so viel mit.
Mhm.
Dann gibt es wieder ein paar kleine außenpolitische Exkurse, insbesondere bei den Dauerfeinden, den Parthern und den Germanen. Da tut sich wieder mal was. Wir haben auch den ersten Auftritt von Nero.
Jetzt wirklich der Nero.
Der, genau. Wir hatten ja schon einige Figuren, die auch so heißen. Und jetzt ist es aber dann der spätere Kaiser. Und die eigentliche, also zumindest meinem Eindruck nach, eigentliche Hauptfigur dieses Buches ist vielleicht gar nicht Claudius, sondern ist seine aktuelle Frau zum Zeitpunkt des Geschehens, Messalina, die vor allem mit Affären und dann mit einer sehr intensiven Affäre und Scheinehe in diesem Buch von sich reden macht, und zwar in Abwesenheit von Claudius, und das führt dann in weiterer Folge zu ihrem Sturz und ihrem Tod. Natürlich durch die allseits bekannten Intrigen am Hof.
Ja, buckle up.
Ja, da tut sich einiges. Ich habe mir gedacht, weil wir jetzt eben diesen Wechsel von Tiberius zu Claudius haben und weil wir zu Claudius eben nicht alles uns anschauen können, weil es nicht alles überliefert gibt, ist es gar nicht so schlecht, nochmal kurz was zu Claudius allgemein zu sagen, was ich so ein bisschen aus der Sekundärliteratur, zumindest zu der, was die vor ein paar Jahren halbwegs aktuell war, zusammengetragen habe für eine Lehrveranstaltung, die ich damals organisiert habe, wo ich so ein paar Hard Facts zu Claudius aufgeschrieben habe, und die würde ich hier einfach mal präsentieren. Das Erste, was man zu Claudius, glaube ich, sagen muss, ist, dass er in fast allen Hinsichten eine Art Außenseiter-Kaiser ist. Also so nimmt man ihn irgendwie wahr, und ist auch von seiner Figur her tatsächlich so, dass er ja der Bruder des Germanicus ist. Das ist ja auch an früheren Stelle in den ersten 6 Büchern erwähnt worden. Und nachdem Germanicus ja diverse militärische Erfolge gehabt hat, hat er seinen Bruder Claudius da immer überschattet. Er ist auch deswegen ein Außenseiter unter Anführungszeichen, weil er nicht in Italien geboren ist. Das ist, zeichnet ihn aus, dass er der erste römische Kaiser ist, der nicht in Italien geboren ist, sondern in Gallien, konkreter in Lugdunum, das heutige Lyon, also im Südosten des heutigen Frankreichs. Und seine eigentlichen Interessen, bevor er dann eben in die Regierungsgeschäfte geschlittert ist, ist ja Gelehrtentum, also historisches Interesse, auch wohl rechtswissenschaftliches Interesse. Ist er nicht auch der, der irgendwie ein Buch über Spiel, über die Glücksspiel geschrieben haben soll? Oder wird ihm das angedichtet von Seneca? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ja, man weiß es immer nicht so genau. Ne?
Aber das, ja, ist eben auch immer wieder Thema, dass er eben eigentlich an Politik vermeintlich kein Interesse hatte. Was auch oft in Verbindung mit Claudius auftritt, sind eben, dass sich lustig gemacht wird über körperliche Defizite, die er hatte. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass er eine Körperbehinderung hatte und auch einen Sprachfehler, was dann eben gerne genutzt wurde, um sich über ihn lustig zu machen. Ganz besonders prominent ist das in dem Text, der Seneca zugeschrieben wird, von dem wir aber nicht wissen, ob er von Seneca ist, nämlich der Apokolokyntosis, also die Verkürbissung, die ja sowas wie eine Art Satire auf Claudius nach dessen Tod ist.
Könnte man auch mal drüber reden.
Genau, könnte man, ist glaube ich auch relativ bekannt tatsächlich,
ja.
Wird teilweise auch manchmal in der Schule gelesen, glaube ich sogar. Jedenfalls, da ist das Bild von Claudius kein besonders gutes und bei Tacitus ist es auch kein besonders gutes, wobei das wiederum nicht so stark überraschen kann, weil wer kommt denn bei Tacitus schon gut weg? Es sind nicht viele.
Lepidus.
Ja, genau, der vielleicht, ja.
Das ist aber der Einzige, der mir anfällt. Germanicus so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Also was diese Sicht auf Claudius angeht, das hatten wir ja auch schon angedeutet. In Buch 6 kam er ja auch schon mal kurz vor, als auch möglicher Nachfolgekandidat, den Tiberius aber eigentlich nicht so toll fand. Und da wird ja auch schon von Iminuta Mens gesprochen. Also ein verringerter Verstand, der ihm im Weg stand. Was natürlich auch, also, ja.
Ja, nett ist anders.
Ja, ist bei Tacitus seiner Zeit geschuldet, ist natürlich nicht toll.
Genau. Und das sind eben so die, also so tritt uns Claudius in den Texten entgegen und da ist eben, hat sich die moderne Altertumswissenschaft, hat sich zur Aufgabe gemacht, da ein bisschen das hinterfragen offensichtlich und das Bild ist, das da gezeichnet wird, unterscheidet sich dann doch sehr stark auch von dem, was man sozusagen aus den antiken Texten direkt entnimmt. Also das eine ist, dass Claudius ja tatsächlich sich dann selbst militärischen Ruhm erworben hat durch die Eroberung von Britannien, also damit dann sozusagen aus dem Schatten von Germanicus herausgetreten ist und das lässt sich ganz gut festmachen und ist dann irgendwie auch aus diesem Buch schon, kann man das ja auch herausarbeiten, dass er durchaus dem Zeitgeist angemessene und auch relativ hellsichtige Reformen durchgeführt hat. Das eine dürfte gewesen sein, dass unter seiner Herrschaft die Provinzen eine größere Bedeutung, größeres politisches Gewicht bekommen haben, was wohl mitunter auch daran liegt, dass Claudius eben in Gallien geboren wurde. Dazu haben wir dann, das ist dann die Textstelle, die wir uns anschauen werden, beschäftigt sich mit diesem Thema, also mit dem Thema der Provinzen und deren Repräsentation. Und vor allem kommt es unter seinem Prinzipat zu einer Professionalisierung der Verwaltung. Der kaiserliche Hof wird da tatsächlich zur Aula, also eben dem Hof und zum Dreh- und Angelpunkt des Imperiums, was es natürlich effektiv davor auch schon war, aber das Ganze zentralisiert sich eben noch.
Und Claudius ist auch, meine ich, ja nicht immer weg wie Tiberius, der ja nur mit Briefen kommuniziert mit dem Senat.
Genau, und was auch sehr interessant ist, ist, was Claudius einführt und was dann später beibehalten wird, in leicht abgewandelter Form ist, er versammelt quasi einen Kreis von engen Vertrauten, Beratern um sich herum und das sind bei ihm lauter Freigelassene, was taktisch begründet ist, denn diese Freigelassenen sind dann dem Kaiser natürlich direkt verpflichtet, also unter anderem auf Basis des in Rom ja so wirksamen Klientelsystems. Also die sind dann, ja, haben dann diese direkte Beziehung zu ihm und als Freigelassene haben sie natürlich weniger Ambitionen in Sachen Nobilität, also sie haben ja keine Möglichkeit, politische Ämter und so weiter zu bekleiden, also gibt es da weniger Streben danach und sie haben auch keine Aufgaben, die ihnen übertragen werden, wie zum Beispiel Provinzenverwaltung oder im Senat sitzen, weil das machen eben die Senatoren. Und so gewinnen die Freigelassenen da zunehmend an Bedeutung, was natürlich wiederum dann andererseits dem römischen Adel und den Senatoren und damit auch Tacitus natürlich nicht so schmeckt.
Ja, er hat da vielleicht eine persönliche Einstellung zu den Reformen von Claudius.
Genau. Nichtsdestoweniger scheint es aber so gewesen zu sein, dass diese Art von eben engen Vertrauten, die auch den Zugang zum Kaiser kontrollieren und da irgendwie Aufgaben delegiert bekommen, bisschen wie Minister oder so, das scheint sich bewährt zu haben, auch wenn das dann nach Claudius wieder eben auf Senatoren und ähnliche übergegangen ist und nicht mehr so stark mit Freigelassenen besetzt wurde. Ja, das ist so ein bisschen das, was aus der modernen Forschungsliteratur an Korrektiv zu dem, was wir aus antiken Texten zu Claudius bekommen, zu holen ist. Und jetzt schauen wir uns aber natürlich an, wie das bei Tacitus so dargestellt ist.
Okay, dann schauen wir mal rein bei 11.1, also ist nicht wirklich 1, weil davor fehlt offensichtlich was, aber es ist halt jetzt 11.1 so, Punkt. Mhm. Wo steigen wir ein? Es geht um einen gewissen Valerius Asiaticus, der, werden wir informiert, war zweimal Konsul, trotz seiner provinziellen Herkunft, also eigentlich eine Ausnahme, war auch ein Vertrauter von Claudius. Und was ist jetzt das Problem mit diesem Herrn? Messalina mag ihn nicht. Messalina, also die aktuelle Frau von Claudius. Und nicht nur möchte sie den loswerden, sondern auch Poppaea Sabina. Das ist wiederum die Mutter von der aktuellen Frau von Nero. Und wie wird man jetzt diese beiden gleichzeitig los? Sie sollen miteinander Ehebruch begangen haben. Das ist jetzt der Vorwurf von Messalina. Und außerdem soll dieser Valerius hauptsächlich für die Ermordung von Caligula verantwortlich sein. Dann wird der natürlich festgenommen und Claudius hinterfragt das nicht mal, was seine Frau da treibt.
Ja, die scheint da irgendwie relativ freie Hand zu haben. In Kapitel 2 wird dann Valerius Asiaticus privat angehört. Es kommt dann zu allen möglichen Vorwürfen. Einer davon ist natürlich, wie immer in solchen Szenarien, passive Homosexualität. Ganz schlimm, wie wir wissen. Für Claudius ist dieser ganze Prozess anscheinend besonders emotional. So wird das da dargestellt. Messalina macht dann weiter mit Poppaea Sabina. Das wiederum registriert Claudius offenbar gar nicht, weil der Mann von Poppaea Sabina ist dann ein paar Tage später bei Claudius zum Essen und Claudius fragt ihn dann, wo ist denn eigentlich deine Frau? Mhm. Und naja, er lebt inzwischen halt nicht mehr. Ne?
Ja, dumm gelaufen. Ja, das ist schon so als Einleitung für Claudius sehr prägend, ne? Weil das halt das Erste ist, was wir jetzt wirklich von ihm mitbekommen. Mhm. Also so ein bisschen taucht er ja in 6 auf, aber das ist jetzt so das Erste, wo man ihn in Aktion sieht oder halt vielmehr nicht in Aktion. Ne? Das ist schon... Ja, es tut schon ein bisschen weh beim Lesen, ne? Mhm. Gut, schauen wir mal weiter. In 3 darf Asiaticus sich immerhin noch die Art seines Todes aussuchen. Und er sagt dann, er wäre eigentlich viel lieber gestorben wegen der Gewieftheit, Caliditas ist da das Wort, von Tiberius oder der Stürmischkeit. Mhm. Impetus ist da das Wort von Caligula, als hier durch diesen weiblichen Verrat. Mhm. Und die Anklage von irgendeinem Vitellius, das muss im verlorenen Text sein. Und dann wird die Szene aber auch noch mal absurder, weil er sich dann anschaut, wo denn jetzt sein Scheiterhaufen steht und sagt, ja nee, der kann da nicht stehen, den müssen wir noch mal verschieben, weil von dem Feuer, da gehen ja am Ende die Bäume kaputt, das kann ja jetzt nicht sein. Mhm. Komplett absurdes Theater schon wieder.
Ja, genau, es ist auch nicht die einzige Szene dieser Art bleiben. Aus diesem Kreis oder vermeintlichen Kreis um Valerius Asiaticus werden dann vor dem Senat noch andere angeklagt. Einer von denen hat irgendwie von Claudius geträumt, dass er so eine Weizenähre verkehrt herum trägt, also mit der Dolde nach unten oder so. Und das wird dann interpretiert, entweder heißt das die Anona, also die Getreideversorgung wird schwierig, oder auf der anderen Seite könnte es auch heißen, dass Claudius im Herbst stirbt, weil im Herbst ist Getreideernte. Ne?
Ja, und die Ähre ist dann irgendwie auch weiß oder
ja,
so?
Genau.
Also es ist ja komplett. Mhm. Wie war das mit den Wahrsagern?
Genau. Es endet natürlich damit, dass diejenigen, die hier die Anklage erhoben haben, belohnt werden.
Na klar. In 5-7 passiert etwas, das wir jetzt auch schon sehr gut kennen aus der Zeit unter Tiberius, nämlich Prozesse, Prozesse, Prozesse. Mhm. Claudius war da wohl auch ein Fan von, das ist auch bei Sueton vermerkt, sagt Barrett. Und ne, du hattest ja schon erwähnt, dass er auch so ein Rechtswissenschaftler eigentlich ist, dass er sich da auskennt, dann ist das ja irgendwie auch naheliegend. Mhm. Tacitus erwähnt dann noch, dass man auf einem öffentlichen Marktplatz nichts so Käufliches findet wie die Hinterhältigkeit von Anwälten. Und da in dem Zusammenhang taucht unter anderem ein gewisser Gaius Silius auf. Den müssen wir uns merken, diesen Gaius Silius. Und Tacitus kündigt das auch schon an, dass der dann noch wichtig wird. Und immerhin den Text, in dem der wichtig wird, haben wir. Und das wird sogar in dieser Folge noch passieren, weil das genau in diesem Buch ist. Und das ist im Kontext einer Debatte um Geld oder Geschenke als Belohnung für die Anwälte vor Gericht. Also sollte das erlaubt sein, dass ein Anwalt quasi entlohnt wird für das, was er da leistet vor Gericht, oder ist nicht ewiger Ruhm Belohnung genug, wie das ja im Gesetz eigentlich vorgesehen ist? Und ich meine, das war doch so, dass zu Ciceros Zeiten ein Anwalt nicht bezahlt wurde. Also Cicero auch kein Geld bekommen hat für die ganzen Reden, die er gehalten hat. Und das Problem ist dann aber natürlich, wenn du dafür nicht bezahlt wirst, was du den ganzen Tag machst, dann wer kann sich das denn dann überhaupt leisten, Anwalt zu werden? Ne?
Ja, ich meine, das ist halt natürlich das Ding, dass halt zu Ciceros Zeiten Anwalt ist es halt kein Beruf.
Ne?
Nee,
ist genau.
Halt, das macht man halt, weil das trägt zum eigenen Prestige bei, aber
das Geld musst du schon haben.
Das Geld musst du haben, ne? Also einer Erwerbstätigkeit nachzugehen ist für Patrizier oder Senatoren natürlich nichts, also das ist undenkbar.
Macht man nicht.
Genau, da hat man Besitz und dann und andere arbeiten für einen.
So genau.
Funktioniert das und kriegen kein Geld dafür.
Ja, weil sie ja versklavt sind. Ach Gott, das ist alles großartig. Naja. Jedenfalls in dieser Debatte endet es dann damit, dass Claudius die Zahlungen einschränkt.
Ja, also das muss ja schon auch irgendwie in die Richtung gehen, dass sich da halt die Gesellschaft und auch die Struktur irgendwie verändert. Also dass halt sowas wie eine Verteidigung zu machen tatsächlich zu einer Dienstleistung wird, ne? Oder zu einer Art von Erwerbsberuf. Ja. Was ja dazu passen würde, dass die ganze Rhetorik in dieser Zeit ja auch eben in eine Richtung geht, wo sie sich loslöst aus diesem reinen gerichtlichen Kontext und geht in Richtung eines quasi etwas, das auch zur Unterhaltung gemacht werden kann und so weiter. Also das ist für diese Zeit irgendwie sehr kennzeichnend. Genau. Mhm. Genau, also das sind so diese Entwicklungen. Dann gibt es in Kapiteln 8 bis 10 einen Blick in die Außenpolitik. Da gibt es bei den Parthern mal wieder was Neues. Hatten wir ja schon öfter jetzt mal mit diesen ganzen Königen, die da eingesetzt werden und wer auch immer dann, und dann sind sie mit dem zufrieden oder nicht, dann werden die wiederum vertrieben. In der Zwischenzeit gab es da wenig überraschend einen Bürgerkrieg und gerade ist es so, dass in Armenien ein Mithridates, also die heißen ja alle Mithridates.
Ja, das macht es nicht einfacher.
Genau, der ist jetzt da gerade an der Macht, war davor im Gefängnis. Und da gibt es dann von Tacitus ein bisschen Recap aus den Jahren davor, einiges an Hin und Her, Kämpfe, Ermordungen, Intrigen, Bitten nach Rom, können wir jetzt nicht im Detail ausführen, weil zu voraussetzungsreich.
Ja, in Kapitel 11 wird erwähnt, dass es in diesem Jahr auch mal wieder Ludis Saecularis gibt, also die Jahrhundertfeier. Und da gibt's, das führt Barrett auch aus, Streit um die Zählweise. Also Jahrhundertfeier ist es jetzt alle 100 Jahre, wäre ja naheliegend, aber es gibt auch eine alternative Zählung, das ist wohl die etruskische Zählung, alle 110 Jahre. Mhm. Und Augustus hat wohl das erste genommen, also alle 100 Jahre, also und Claudius jetzt die zweite. Und Tacitus erwähnt diese chronologischen Überlegungen auch und verweist aber auf das, was er schon bei Domitian dazu geschrieben hat und führt es an dieser Stelle nicht weiter aus. Das muss also in den Historiae gestanden haben, aber leider im verlorenen Teil. Das heißt, da haben wir jetzt keine weiteren Infos, was er zur Chronologie gesagt hat.
Das würde mich ehrlich gesagt aber interessieren, weil ich habe jetzt gerade versucht, ein bisschen nachzurechnen und ich kriege jetzt gerade nicht mehr zusammen, wann die Säkularfeier unter Augustus war, aber bestimmt nicht irgendwas mit 60 vor.
Ja, ist ja auch alles egal.
Ja.
Dieses Mal wird jedenfalls findet diese Feier jetzt statt. Chronologie egal, wenn es stattfinden soll, findet es halt statt. Und natürlich wird auch das Lusus Troiae aufgeführt oder gestaged. Das ist ja so ein Pferdewettkampf, kennen wir ja aus der Aeneas. Ne? Warum steht es in der Aeneas? Weil Augustus das zu seiner, ja, ne? Wir sprachen im Deep Dive davon. Und Claudius schaut sich das auch an und mit dabei, jetzt kommt's, Trommelwirbel, Nero, der Nero. Zum ersten Mal in dem uns erhaltenen Text endlich der Nero, also der baldige Kaiser. Die Menge feuert ihn frenetisch an und es wird auch noch verbreitet, dass er, dass in seiner Kindheit haben ihn wohl Schlangen bewacht, also als zusätzliche, unglaubliche Geschichte über ihn. Und Nero selbst hat das wohl auch gerne erzählt, weil
natürlich.
Tacitus erster sozusagen richtiger Kommentar zu Nero, den wir haben, ist, dass er haut quaquam sui detractor, also dass er keineswegs sich selbst in Abrede gestellt hat.
Ja, genau, stellt sein Licht nicht unter den Scheffel.
Das kann ja noch lustig werden, wenn der Kaiser wird.
Das ist doch sicher auch irgendwie noch mit so Herkules-Geschichten oder Schlangen als Kinder garantiert. Und so. Ja gut, also wenn das erste Bild, wahrscheinlich ist es eben nicht das erste Bild von Nero, aber in dem Text, den wir haben, es ist natürlich witzig, dass das dann irgendwie der erste Auftritt ist. Sehr tonangebend. Genau, in Kapitel 12 wird dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, warum das Volk hier so stark auf Nero reagiert. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass Nero der letzte verbleibende männliche Nachkomme von Germanicus ist. Konkret, er ist der Sohn von Agrippina und Agrippina ist die Tochter von Germanicus und Agrippina. Agrippina die Jüngere ist die Mutter von Nero und Agrippina die Ältere ist ihre Mutter und Frau von Germanicus. Also das ist natürlich immer noch das Thema, dass Germanicus Strahlkraft auch nach doch jetzt schon einigen Jahren offenbar nicht nachgelassen hat und das Volk immer noch hier sich davon beeindrucken lässt, wenn jemand aus seiner Linie stammt. Was aber auch dazu beiträgt, ist, dass Messalina, die ja jetzt schon eingeführt wurde, dann ist es auch nicht so überraschend, dass sie auch was gegen die Mutter von Nero hat, eben die bereits jetzt erwähnte Agrippina die Jüngere. Und das verstärkt dann quasi die Sympathie für Nero auch noch, ne? Dass hier ihm da unfairerweise, dass seiner Mutter hier unfairerweise der Hass von Messalina entgegenschlägt. Wir erfahren auch in diesem Kapitel, dass Messalina ja jetzt hier ein Auge geworfen hat auf den bereits erwähnten Gaius Silius, der da vorne vorher bei den Prozessen vorgekommen ist. Und das hat seinen Grund, es überrascht jetzt nicht so sehr darin, dass er wohl sehr gut aussehend ist. Und ihre erste Aktion ist, die Ehefrau von Gaius Silius zu vertreiben und zu seiner Liebhaberin zu werden. Mhm. Und Silius ist jetzt nicht doof, der erkennt schon, dass es durchaus eine risikoreiche Situation ist. Aber natürlich wäre es aus seiner Sicht auch sehr schwierig, da Nein zu sagen. Also ganz konkret, steht da Todesgefahr dahinter, Nein zu sagen. Also macht er wohl oder übel mit, aber auch im Bewusstsein, dass wenn es gut läuft, kann da ja auch ganz gut was dabei für ihn herauskommen. Mhm. Und Messalina kennt da auch nicht wirklich Zurückhaltung, also die inszeniert diese ganze Affäre dann sehr öffentlich. Ja. Offensichtlich im Vertrauen darauf, dass Claudius das schon nicht mitbekommen wird.
Ja, in 13 erfahren wir, dass das in der Tat so ist. Also Claudius bekommt davon exakt gar nichts mit. Also das ist schon ein Muster bei ihm. Und womit beschäftigt Claudius sich gerade? Mit Gesetzen. Also da geht es um Verhalten im Theater und solche Sachen. Und auch eine sehr interessante Episode, die, meine ich, auch was ist, was man im Kontext von Claudius, wenn man was von ihm hört, auch manchmal hören könnte. Also ich hatte das auch im Studium mal. Er führt neue Buchstaben ein im lateinischen Alphabet. Und laut Sueton hat Claudius wohl sogar ein Buch über das Alphabet geschrieben. Ist leider nicht erhalten. Also finde ich schade, hätte ich tatsächlich gern gelesen.
Ja, hätte ich auch gern gelesen. Das ist wieder eins von diesen Dingen, die man einfach gerne hätte.
Da können wir auch mal eine Folge zu machen. Was sind so die Top 5 Werke, die man am liebsten wieder hätte?
Ja, also ich sage jetzt mal, es ist auf jeden Fall ein Kandidat. Fände ich auf jeden Fall witzig. Tacitus sucht ja immer so ein bisschen nach Anknüpfungspunkten, um dann ein bisschen was erklären zu können und scheint jetzt hier was gefunden zu haben. In Kapitel 14 nimmt er dann eben diese Gesetzgebung oder dieses Einführen von neuen Buchstaben von Claudius zum Anlass, ein bisschen was über die Geschichte des Schreibens zu erzählen. Also es ist ja, haben wir schon öfter erwähnt, Exkurse gehören zur Geschichtsschreibung dazu. Bei Tacitus ist es immer ein bisschen gesucht, habe ich das Gefühl. Also da ist ein bisschen so Knowledge Drop, aber ist auch okay und ist auch tatsächlich sehr interessant. Also er meint dann eben, die Zeichen, die kommen von den Ägyptern, dann haben die Phönizier angefangen, dann haben die Griechen das gemacht und dann die Etrusker. Und das ist ja, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber zumindest, dass die Buchstaben, die lateinischen Buchstaben phönizischen Ursprungs sind, das stimmt ja. Ne? Also ich bin da immer sehr, sehr erstaunt, dass das, dass dieses Bewusstsein da auch schon existiert hat.
Ja, ja, aber ich meine, das stimmt. Also ich meine, die Mesopotamier fehlen da, meine ich, aber mit ihrer Keilschrift. Aber die ist ja auch nochmal ganz anders, ne?
Ja, voll, genau. Aber da ist halt, das ist irgendwie, ich finde es immer spannend, wenn man irgendwie so diese, wenn so klar wird, dass dieses Bewusstsein darum, dass es da halt einfach diese kulturellen Beeinflussungen, es erzeichnet halt diese Linie und impliziert damit, dass es da eine kulturelle Beeinflussung, glaube ich, gibt.
Ja, das ist halt dieser Mittelmeerraum, ne? Das haben wir ja auch schon an mehreren Stellen auch in der Aeneis gesehen, dass das kulturell halt viel enger verwoben war, als man manchmal den Eindruck bekommt, wenn von der römisch-griechischen Antike die Rede ist, als hätten alles die Griechen erfunden und alles die Römer davon abgeschrieben. Und das war's. Und das war's natürlich nicht.
Ja,
im Gegenteil.
Das sowieso, genau. Und das Witzige ist, dass halt die Linse, die wir haben, sind halt Rom und sind Griechenland. Und ist aber ganz oft so, dass man eben aus den antiken Texten die Perspektive mitbekommt, dass denen halt sehr wohl klar ist, dass das nicht alles ist. Claudius führt dann, hast du ja schon gesagt, drei Buchstaben ein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Buchstaben? Und Barrett informiert uns, und das habe ich auch noch an anderer Stelle gelesen, also das scheint der Konsens zu sein, dass es auf der einen Seite mal ein umgedrehtes Digamma ist. Also das Digamma ist ja dieser im klassischen griechischen Alphabet nicht mehr geschriebene, aber wohl noch gesprochene Buchstabe, der eben das stimmhafte W, also W, ausdrückt. Und das hat Claudius wohl eingeführt, um im lateinischen Alphabet das konsonantische U vom vokalischen U unterscheiden zu können.
Ne, die ja gleich geschrieben wurden.
Die ja gleich geschrieben wurden, genau. Dann hat er wohl noch einen Buchstaben eingeführt, der aussieht wie ein halbiertes H, und zwar um den Ton zwischen I und U zu repräsentieren. Und da fragt man sich dann immer so, wie ein Ton zwischen I und U. Aber das muss wohl von der Aussprache her tatsächlich nah beieinander gewesen sein, weil es gibt ja diese archaischen Schreibweisen von Superlativen zum Beispiel, dass man statt Optimus, Optumus sagt oder schreibt. Und das spricht eben tatsächlich dafür, dass diese Laute, dass es da irgendwie ein Kontinuum gegeben hat. Und dann gab es eben offensichtlich nicht nur die Laute, die wirklich I und U sind, sondern eben etwas, was irgendwie dazwischen ist, was sich dann eben, wo man sich leicht verhören kann. Und da hat Claudius ein Zeichen eingeführt, damit man das auch als eigenen Ton repräsentieren kann. Und das Spannende ist, dass diese beiden Zeichen zumindest, also dieses umgedrehte Di Gamma und dieses halbe H, die sind wohl auch tatsächlich inschriftlich belegt. Also es gibt Inschriften, wo die verwendet werden, was natürlich für alle EpigraphikerInnen super ist. Denn wenn man so eine Inschrift hat, dann weiß man, ah, die muss nach Claudius sein. Das ist natürlich cool. Wobei ist jetzt die Frage, na, ob das wirklich heißt, dass die verwendet wurden, weil Claudius so eingeführt hat oder weil sie verwendet wurden und Claudius sie dann kodifiziert hat oder ob das alles überhaupt so stimmt.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn man mal so einen random neuen Buchstaben findet.
Genau. Da kann man dann auf jeden Fall sagen, das ist das, worüber Claudius erklärt. Und dann gab es noch einen dritten Buchstaben, nämlich ein umgedrehtes Sigma. Also das Sigma ist ja nach vorne, also nach rechts offen normalerweise. Das heißt ein Sigma, das dann quasi nach links, nach hinten offen ist. Und das soll den Laut, der im Griechischen mit dem Psi geschrieben wird, im Lateinischen ausdrücken. Ps.
Was dann ja wahrscheinlich deswegen inschriftlich nicht belegt ist, weil dieser Laut ja auch nur in griechischen Lehnwörtern so wirklich vorkommt. Ne?
Liegt nahe, die Erklärung. Ja, und das scheint sich aber, mein Tacitus, nicht gehalten zu haben. Also, dass die dann quasi nur unter Claudius verwendet wurden und danach dann eben nicht mehr.
Schade eigentlich.
Schade.
Sagen die PhilologInnen.
Aber netter Exkurs. Also, solche Sachen mag ich.
Ja, besser als die ganzen Kriege. Nun gut, in 15 ist Claudius immer noch nicht fertig mit seinen Dingen. Er möchte unter anderem auch das Wahrsagen institutionalisieren, damit nämlich diese alte Kunst erhalten bleibt. Und der Senat möchte das jetzt prüfen. Na, was dabei rauskommt. Anyways.
Und dann haben wir wieder außenpolitische Themen in Kapitel 16, also ab Kapitel 16 eigentlich. In 16 bis 17 geht es darum, dass die Cherusker, ne, Germanen, gerne einen König ernannt hätten. Also das der römische Kaiser ihnen einen König ernennen soll. Und sie wünschen sich einen gewissen Italicus. Das ist der Sohn von Flavus. Und dieser Flavus war der Bruder von Arminius.
Die mit der absurden Episode, die sich auf den Ufern von eigentlich geografisch gesehen der Weser da unterhalten in Buch, ich weiß nicht mehr welches Buch, aber wir hatten die Episode auf jeden Fall.
Buch 2 ist das, glaube ich. Ja, genau. Genau, das heißt, dieser Italicus ist dann der Neffe, ne, von Arminius und der wird in Rom festgehalten und den wollen sie jetzt als König haben. Und Claudius sagt, ja, mache ich und schickt ihn los. Und erstmal freuen sich dann alle und dann wird er ihnen aber verdächtig aufgrund seiner Macht. Und zwar vor allem bei denjenigen Germanen, die halt von den eigentlich unruhigen Zeiten, bevor es da jemanden gab, der mal für Ruhe sorgen konnte, ursprünglich profitiert haben und die jetzt natürlich dann denen daran gelegen ist, das Ganze wieder anzustiften. Es kommt, wie es kommen muss, kommt wieder zu internen Machtkämpfen, aus denen dann Italicus als Sieger hervorgeht und kann dann aber mit dem Ruhm, den er da einfährt, nicht maßvoll umgehen, wird wieder anmaßend und wird dann vertrieben, irgendwann wieder eingesetzt, also da ist relativ viel Entwicklung.
Wie so oft. In 18 bis 21 geht es weiter mit der Außenpolitik. Die Chauker machen so kleine Angriffe, so Raids quasi. Mhm. Und das ist jetzt natürlich auch nicht so toll. Und der Römer, der sich da jetzt drum kümmern muss, ist ein gewisser Corbulo. Das war ein sehr bekannter General unter Claudius und später dann Nero. Und das ist, soweit wir den Text haben, hier auch sein erster Auftritt. Und der stellt sich da jetzt auch nicht doof an, um da ein Ende zu bereiten, diesen Raids. Aber Claudius ordnet ihn dann ab. Also er soll sich zurückziehen und erhält dann aber trotzdem Ehren.
Genau, das ist nicht nur bei ihm so, sondern auch bei einem gewissen Curtius Rufus. Dieser Curtius Rufus, der findet nämlich eine Silbermine, die zwar nur ein bisschen, also nur wenig Ertrag liefert, aber bitte. Es könnte jedenfalls, also der Curtius Rufus ist ja kein unbekannter Name in der lateinischen Literatur, es könnte tatsächlich der Curtius Rufus sein, der diese Alexander-Biografie geschrieben hat.
Hatte ich in der Schule tatsächlich.
Aber es könnte auch sein Vater sein. Genau, und über diesen Curtius Rufus berichtet Tacitus zwar, aber nur widerwillig, da kommt es wieder so sein Snobismus raus, denn Curtius Rufus ist der Sohn eines Gladiators.
Es geht für den Senator Tacitus natürlich gar nicht.
Geht halt gar nicht, und er hat sich halt durch seine Intelligenz auf der einen Seite und durch seine klugen Bestechungen hat er sich hochgearbeitet, trotz seines niedrigen Standes, und hat sich dann eben beim jeweiligen Kaiser immer schön eingeschleimt, und das findet Tacitus natürlich schlecht. Nee. Also ich meine, finde ich jetzt auch nicht super cool, aber der Standesdünkel, der da aus ihm spricht, ist natürlich trotzdem fragwürdig.
Ja, gut. In 22 taucht jemand mit einem Schwert beim Kaiser auf. Das geht natürlich gar nicht. Der wird dann erstmal gefoltert. Und dann gibt es noch den Vorschlag, dass doch die Gewählten oder eigentlich ja eher die ernannten Quästoren, weil ich meine, da wird ja nicht mehr wirklich wer gewählt in dieser Zeit, dass die Gladiatorenspiele veranstalten sollen. Und dann gibt es mal wieder einen kleinen Exkurs, wie Tacitus da gerne das macht. Darüber, dass Ämter ja früher eben nach Verdienst gewählt wurden, und dann geht es noch ein bisschen darum, wie dieses Quästoramt überhaupt entstanden ist und wie das erweitert wurde, also wie viele Quästoren es wann gab und so.
In 23 bis 25 haben wir zunächst mal Jahreswechsel, also 48 nach sind wir dann. Und hier kommt es dann zu einer Debatte um die Zahlen der Senatoren und vor allem darüber, ob es jetzt denn möglich sein soll, dass Gallier auch Senatoren werden können. Und dann gibt es natürlich sehr viele Gegenargumente. Man erinnert an die Niederlagen gegen die Gallier und so weiter und so weiter. Und Claudius aber, wir haben ja schon gesagt, der ja selbst Gallier ist, in dem Sinn, dass er in Gallien geboren ist, den beeindruckt das nicht, und der hält deswegen eine Rede. Und diese Rede ist ziemlich berühmt, deswegen, weil sie in der Überlieferung einen Sonderfall darstellt. Wir haben sie nämlich doppelt überliefert. Wir haben sie hier bei Tacitus überliefert und wir haben sie aber separat davon auch inschriftlich überliefert, auf einer Bronzetafel, die in Lugdunum, also in Lyon, aufgestellt und auch dort gefunden wurde. Und ich meine, das ist unter Anführungszeichen nicht so lange her, 60 Jahre.
So. Das ist ja für uns quasi gestern.
Genau. Ja, und natürlich sind diese beiden Texte nicht identisch, das ist klar, sondern bei Tacitus ist sie deutlich kürzer und stark bearbeitet und bestimmte Aspekte werden stärker herausgestrichen und so. Aber das habe ich selbst nicht nachgeprüft, auch deswegen, weil ich keine besonders große Expertise in Epigraphik und Paläographie habe, leider. Aber auch deswegen, weil es zeitlich ein Thema war. Aber ich habe einen Artikel gefunden von Ries aus 2003, und dort gibt es die Einschätzung, dass diese Zusammenfassung oder diese Bearbeitung der Rede durch Tacitus wohl nicht zu Claudius' Nachteil ist. Also das ist jetzt nicht in dem Sinn eine wortgetreue und auch nicht unbedingt inhaltsgetreue Darstellung, aber es ist zumindest nicht so, dass Tacitus die wesentlichen Inhalte, die Claudius vorgebracht hat, verzerrt. Und wir können natürlich jetzt nicht die beiden Texte, obwohl es natürlich sehr spannend wäre, hier vergleichen, aber wir schauen uns jetzt den Schlussteil der Rede, wie Tacitus sie überliefert, ein bisschen genauer an.
Genau, den Aufsatz tun wir in die Shownotes.
Genau. Wie immer lese ich zuerst diese Textstelle mal vor und dann besprechen wir sie Wort für Wort durch. Ad cum senonibus pugnavimus. Scilicet vulsciet aequinum quam adversam nobis aciem instruxere. Capti agallis sumus, sed et tuscis obsides dedimus et samnitium jugum subiimus. Actamen, si cung tabella recensias nullum brevioris patio quam adversus gallos confectum, continua inde Acfida pax. Iam moribus artibus adfiditatibus nostris mixti aure dopes suas inferant, potius quam separati habeant. Omnia patres conscripti quae nunque tustissima creduntur nova fuere. Plebei magistratus post patricius latini plus post plebeius, ceterarum Italiae gentium post latinus. In veterasket hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur inter exempla erit.
Genau, dann schauen wir es uns mal an. Es geht los. Ad cum senonibus pugnabimus. Ad aber cum senonibus, mit den Senonen pugnabimus, haben wir gekämpft. Das ist jetzt hier das Kontraargument, was ja schon genannt wurde. Also, dass die Leute, die gegen diese Erweiterung des Bürgerrechts, also dass die Senatoren stellen können, was ja, darum geht's ja, ne? Dass die es ja die Feinde waren. Vorher. Also ehemalige, ja, jetzt ist das ja nicht mehr der Feind, aber dass man jetzt eben nicht ehemaligen Feinden diese Rechte gewähren möchte. Und die Senonen, das sind die um Lugdunum. Also für Claudius natürlich nochmal besonders relevant.
Genau. Also das ist eben das, sagt man das in den Reden auch, der Fictus Interlocutor, ne? Also der vorgestellte Dialogpartner. Also wenn man eben die Argumente des Gegners vorwegnimmt. Ja. Wir werden sehen, dass es vieles in der Rede ist, wie es bei Cicero auch ist. Also das ist was man bei Cicero auch finden würde.
Auf jeden Fall.
Und jetzt kommt eben hier das Gegenargument. Ne? Scilicet vulsciet aequi numquam adversam nobis aciem instruxere. Scilicet heißt natürlich oder na klar. Also das ist eigentlich so eine Partikel, die eben immer verwendet wird, wenn man unterstreichen will, dass irgendwas eigentlich eh von selbst sich ergibt.
Ja, finde immer noch, Partikel sind eine unterschätzte Wortart im Lateinischen, aber egal.
Genau, und hier wird dann eben, also das leitet die Antwort auf diesen Einwand ein. Dann kommen die Vulski et Aequi, ganz offensichtliches Subjekt, weil sie im Nominativ stehen. Und die Volsker, das ist ein wichtiges Volk in Latium, kommt auch in der Aeneis vor. Ne? Die
Camilla
ist ja die Prinzessin der Volsker. Und dann gibt es natürlich die Aequa, die sind auch in Latium. Also diese beiden unmittelbaren uns angrenzenden Völker. Der Punkt wird also darauf hinauslaufen, dass diese Völker, die viel näher sind als die Senonen und eben auch in Italien sind, wesentlicherweise, dass die ja auch mal Feinde von Roms waren und jetzt das nicht mehr sind. Und so geht es tatsächlich eben weiter. Numquam heißt niemals. Und adversam nobis, also adversus, hier als Adjektiv verwendet. Adversam heißt ja gegen oder entgegengerichtet. Und das nobis muss dann wohl ein Dativ sein, also gibt an, gegen wen gerichtet, also gegen uns gerichtet. Und dann kriegen wir aciem, das ist dann das Substantiv, das übereinstimmt oder mit dem adversam übereingestimmt ist. Acies ist die Schlachtreihe. Also niemals haben die eine uns entgegengerichtete Schlachtreihe, was werden sie damit gemacht haben, instruxere. Instruere heißt in dem Fall, das heißt alles Mögliche, aber in dem Fall heißt es aufstellen. Und ist natürlich im Perfekt, instruxere, eine von diesen verkürzten Perfektformen, die eben normalerweise auf erund ausgehen.
Poetische Sonderform.
Genau, sehr poetische Sonderform, ne, wird hier in einem Prosatext und in der Wiedergabe einer mündlichen Rede verwendet, aber okay. Das Argument ist jetzt, gegen die Senonen haben wir Krieg geführt, ja eh, aber wir haben natürlich auch, oder anders formuliert, es ist natürlich eigentlich ironisch gemeint, ne? Also klar, ist ja niemals passiert, dass die Volsker und die Aequa gegen uns aufbegehrt haben.
Niemals ist das passiert, ja. Also fand ich tatsächlich ein bisschen witzig. Das
ja, ist ein bisschen witzig.
Dann geht's weiter. Capti agallis sumus. Das muss jetzt wieder dieser fiktive Gegner sein, der hier sagt, aber gefangen genommen sind wir doch von den Galliern. Also wieder ein Einwand, so, denen können wir doch jetzt hier keine Rechte zugestehen, die hier Galliersturm und so, ne, geht ja gar nicht.
Ja, genau, also das kann natürlich jetzt dir in einem Argument darüber, dass die Gallier auf gar keinen Fall in den Senat dürfen, darf natürlich das Thema Galliersturm nicht fehlen, ne, die große römische Trauma, bla bla bla, nie wurde Rom erobert, außer von den Galliern, damals, wann war es, 3. Jahrhundert vor. Das ist natürlich ein offensichtliches Argument und dagegen bringt jetzt Claudius ein sehr ähnliches, wie wir schon, also sehr ähnlich zu seinem vorigen Gegenargument, wieder ein ähnlich gedachtes Gegenargument, nämlich sed et tuscis obsides dedimus, also das sed aber, und jetzt eben wird wieder irgendeine Art von Gegensatz kommen, mit welchem die Römer, welchem anderen die Volk die Römer was gemacht haben. Das et steht hier gleich nach dem sed und das ist natürlich sehr prominent am Anfang, was wohl signalisieren wird, dass das nicht das einzige et in diesem Satz bleiben wird, dass wir also in eine Aufzählung gehen. Wahrscheinlich kommt eben also noch ein zweites et. Also aber sowohl muss man dann ja oder kann man dann ja im Deutschen dann irgendwie damit machen. Und dann muss man eben schauen, wie es weitergeht. Tuskis, das sind die Etrusker, also die Tuskis, die Etrusker. Entweder Dativ oder Ablativ, wahrscheinlich ein Dativ, denn sind ja letztendlich doch Personen.
Ja, schon.
Sind ja Personen. Dann kommt gleich danach Obsides. Obses ist die Geisel. Und danach kommt Dedimus. Und das ist natürlich das Perfekt von Dare. Also, aber wir haben auch den Tuskern Geiseln gegeben, wo man sich jetzt fragen kann, warum eigentlich. Aber das ist in der römischen Antike immer wieder eine Taktik, um Frieden zu sichern. Ja, man gibt an Personen aus dem eigenen Staat, der eigenen Gesellschaft, einer anderen Zivilisation als Geisel, um sicherzustellen, dass man die Person oder den anderen Stadtstaat nicht angreifen wird, weil dann wäre ja klar, dass die dann die Geiseln kriegen. Und das hat auch einen historischen Hintergrund. Das bezieht sich laut Barrett auf die Überlieferung, dass die Etrusker nach der Vertreibung von Tarquinius Superbus Rom belagert haben.
Also sogar die Etrusker waren mal die Feinde. Mhm. Weiter geht's mit et. Wie erwartet, Samnitium jugum sub iimus. Also die Samnitium, das ist jetzt ein Genitiv, irgendwas mit den Samnitern, also auch ein wichtiges Volk in Italien. Jugum sub iimus, also deren Joch haben wir uns unterworfen. Das war wohl 321 vor Christus, also auch graue Vorzeit. Also in Summe auch die wichtigsten nächsten italischen Völker waren mal unsere Feinde.
Jetzt kommt er hier Aktamen. Aktamen signalisiert meistens den Übergang zu einem neuen Argument. Und ist auch hier so, Aktamen sicuncta bella recensias. Sie leitet natürlich einen Bedingungssatz ein, wenn. Und das sollte uns schon einen Hinweis geben, dass wir jetzt besser darauf aufpassen sollten, in welchem Modus das Verb steht. Aber zuerst kommt cuncta bella. Cuncta bella, alle Kriege, ist wahrscheinlich Akkusativ. Und tatsächlich kommt dann eben recenseas, also zweite Person auf jeden Fall, zweite Person Singular. Das heißt, cuncta bella kann nicht das Subjekt sein. Zweite Person Singular, weil wahrscheinlich sowas wie ein allgemeines Du angesprochen wird. Recensere heißt natürlich nochmal genau anschauen. Also, und dennoch, wenn du alle Kriege nochmal genau anschaust. Und jetzt ist das aber hier nicht indikativ, sondern eben recenseas und damit Konjunktiv, Präsens. Und warum eigentlich? Rubenbauer Hoffmann würden wahrscheinlich das analysieren als Potentialis. Das heißt, man muss es dann irgendwie sich so erklären, dass Claudius hier ein Bild des Möglichen zeichnet. Ne? Also stellen wir uns einfach mal vor, wir blicken nochmal auf die ganze Kriegsgeschichte des römischen Volkes. Wirklich die ganze, ne? Cuncta bella. So kann man das erklären und so kann man den Konjunktiv erklären. Was ich mich da erinnert habe, wie ich das gelesen habe, war, dass es in Burkhard Schauer, also in Neuer Menge, wird, glaube ich, sogar die Regel formuliert, dass bei solchen Sätzen, die sich an ein allgemeines Du richten, dass da immer der Konjunktiv Präsens steht. Ja, kann eh sein, aber dann muss man sich halt vielleicht trotzdem fragen, warum das so ist.
Ja, das ist halt möglich. Also das wäre das, was wir nach Turatier und da haben wir in unserer Folge über den Konjunktiv länger drüber geredet, der Konjunktiv in der Bedeutung des Möglichen, also es wird hier so ein Bild gemalt, nur mal angenommen, wir machen das jetzt.
Genau.
Das ist also das primäre Einsatzgebiet des Konjunktivpräsens in der Bedeutung möglich.
Ja, genau, also wir stellen uns das jetzt gemeinsam vor, wir machen das.
Ja. So, was kommt denn da jetzt raus? Nullum brevioris patio quam adversus gallos quon factum. Also nullum, keins, das muss jetzt schön parallel aufgebaut übrigens, eigentlich der Kontrast zu cuncta sein. Und das bedeutet, dass wir uns da wahrscheinlich bellum ergänzen müssen. Also nullum bellum, kein Krieg. Breviore, kürzer, das ist ein Komparativ im Ablativ. Und ja, komparative, konsonantische Deklination, deswegen Ablativ auf E. Macht immer sehr viel Spaß in Formübungen. Also irgendwas ist in irgendeinem irgendwie kürzeren Rahmen gehalten. Spatio, das gehört dazu, weil es auch im Ablativ steht, Zeitraum. Also kein Krieg wurde in einem kürzeren Zeitraum, also kein Krieg wurde schneller. Quam als, logischerweise folgt das nach dem Komparativ. Und jetzt ist auch logisch, dass da jetzt nicht ein Ablativ steht, weil wir hatten ja gerade schon ein Ablativ. Weil man könnte ja einen Vergleich auch mit einem Ablativ, aber nicht, wenn das, was verglichen wird, selber schon im Ablativ steht. Ne? Das wäre merkwürdig. Deswegen muss da, also was heißt muss, aber würde da üblicherweise ein Quam stehen. Also kein Krieg war schneller vorbei als welcher Adversus Gallos, als der gegen die Gallier. Confectum. Das ist jetzt unser Verb, also das PPP ist das ja eigentlich von Configere, also beendet. Und jetzt ist das zwar von dem Aufbau her schon relativ ziceronisch, weil das wirklich sehr schön parallel aufgebaut ist. Allerdings so finite Verbform fehlt dann halt doch, weil Tacitus. Also man würde jetzt denken, dass da ein Est stehen würde. Also nun kein Krieg wurde schneller beendet als der gegen die Gallier. Und wir haben dann auch überlegt, das wäre tatsächlich wahrscheinlich ein Est, also ein Indikativ und nicht ein Sit im Potentialis, weil das ja jetzt hier als Fakt dargestellt werden soll. Also das nur mal angenommen, wir lassen jetzt unsere Geschichte hier nochmal Revue passieren, dann ist das aber definitiv der Fakt, der dabei rauskommt, wenn wir das betrachten.
Genau.
Das haben wir auch in der Konjunktivfolge erwähnt, dass es von diesen konditionalen Perioden natürlich auch Mischformen gibt. Also wenn wir jetzt mal angenommen das tun, dann wäre definitiv das die Folge, dass wir das feststellen, weil das so war. Also Claudius möchte uns vermitteln, dass das so war, dass dieser Krieg der schnellste überhaupt war, den die Römer je geführt haben. Und die Überlegung ist ja dann auch, wenn das Verb fehlt, also das finite Verb, das est, dann müsste es eigentlich auch immer ein Indikativ sein, ne? Weil wenn so ein Konjunktiv würdest du halt nicht weglassen. Also wenn Tacitus gewollt hätte, dass da Sit steht, dann hätte er Sit hingeschrieben, weil das eine ganz andere Aussage ist. Wenn Claudius das immer noch als möglich dargestellt hätte und nicht als Fakt.
Ja, das habe ich mir genauso auch gedacht. Ne? Also man kann es nur weglassen, wenn es unmarkiert ist.
Ja. Ja, also Gallia war sofort vorbei, dieser Krieg. Naja, okay.
Ja, also das ist halt auch irgendwie so, das ist halt irgendwie lustig, ne? Weil es kann sich eigentlich so, wie er es darstellt, und gerade weil es halt auch mit diesem Breviore Spatio und das Thema auf Geschwindigkeit und so weiter geht, es kann sich nur beziehen auf die Eroberung Galliens durch Julius Caesar.
Ja. Yeah.
Also das, was anderes kann da nicht gemeint sein. Da muss man jetzt auch sagen, 8 Jahre, bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so ultra kurz ist, aber war halt vielleicht dort dann doch kürzer als die doch sehr lange und immer wieder aufkochenden inneritalischen Konflikte und von den großen außenpolitischen Konflikten, Punischen Krieg und so weiter, gar nicht zu sprechen. Die haben ja alle viel länger gedauert. Also ja, vielleicht ist das irgendwie fair, und natürlich ist das einfach etwas, was mit Caesar halt untrennbar assoziiert ist, ne? Wie schnell er diese ganzen Sachen alle gemacht hat und so weiter. Insofern, es muss sich darauf beziehen, aber ist natürlich rhetorisch ein Schritt, den er da macht, den man ja vielleicht beim Hören so nicht realisiert, aber vorher geht es ja um andere Gallier-Situationen. Und jetzt schwenkt er irgendwie so unmerklich halt quasi auf den Schritt, den die Römer gesetzt haben, um das Gallier-Problem ein für alle Mal zu beenden. Und dass die Gallier-Einfälle in Italien so ab 400 vor oder so halt immer wieder ein Thema waren, das unterschlägt er halt. Aber das ist halt Rhetorik.
Ja, Cicero approves.
Genau. Ja, und dann sagt er eben, und das ist dann der letzte Hinweis darauf, dass er sich wirklich auf Caesar bezieht, er sagt eben dann continua in de ac fida pax. Haben wir wieder kein Verb in diesem Satz, aber ist trotzdem relativ gut erschließlich alles. Continua, dauerhaft, steht wohl im Nominativ. Inde heißt in dem Fall dann seither. Ac fida, ac natürlich und, und fida dann das zweite Adjektiv, also dauerhaft und ungebrochen, also eigentlich treu, ne? Aber so, dass man eben da nicht hintergangen wird. Und dann eben das letzte Wort, pax, Frieden. Ganz wörtlich eigentlich einfach nur seither dauerhafter und ungebrochener Frieden. Also sowas wie seither herrscht dauerhafter und ungebrochener Frieden. Also ja, es ist nicht nur so, dass der Krieg der kürzeste ever war, sondern seither herrscht eben Frieden.
Mhm. Super.
Das ist natürlich eine sehr optimistische Darstellung, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das muss man wohl so sagen, ja.
Leicht verklärende Darstellung, was natürlich interessant ist in einem Text, der von Tacitus geschrieben worden ist, der ja im Agricola, du hast es ja auch schon an anderer Stelle öfter zitiert, dass die Römer ja die Eigenschaft haben, alles Frieden zu nennen, wo sie eben mehr oder weniger alles zerstört haben, was irgendwie an Zivilisation da war. Ne? Also dieses Zitat, ubi solitudinem faciunt pacem appellant, dort wo sie eine Wüste hinterlassen, nennen sie es Frieden. Das sagt im Agricola natürlich auch kein Römer, ne, sondern sagt einer von den britannischen Anführern. Aber ist ein Gedanke auf jeden Fall, der Tacitus nicht fremd ist. Und ist irgendwie an der Stelle, finde ich es interessant, das irgendwie im Hinterkopf mitzudenken.
Soll uns das dann sagen, dass Claudius naiv ist?
Schon ein bisschen, oder? Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ja, an der Stelle klingt es nicht so, als ob er ihm irgendwie böswillige Verzerrung vorwerfen will, oder? Es ist eher irgendwie ein...
Er ist halt ein rhetorischer Trick, ne? Und dann kann man den rhetorischen Trick appreciaten dafür, dass es halt ein rhetorischer Trick ist.
Ja, vielleicht ist es so.
Weil das wird Claudius ja schon auch bewusst gewesen sein.
Ja, zumal er ja in Gallien geboren ist und so. Ja. Ne?
Und historisches Interesse hat.
Ja.
Da müsste man jetzt wirklich nochmal die Originalrede heranziehen. Mhm. Oder die Verschriftlichung der Originalrede ist ja auch immer noch nicht gesagt, dass er das wirklich ist, so gesagt hat. Genau. Anderes Thema. Gut, wie geht's weiter? Iam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti. Iam, schon jetzt. Also jetzt geht's von der Historie wirklich in die Gegenwart. Also wir sind ja jetzt schon von dem Krieg über den kontinuierlichen Frieden in der Gegenwart angekommen. Da wird's jetzt noch ein bisschen mehr beschrieben, was da los ist. Moribus ist der Ablativ von Moris, also ne, ist immer so blöd übersetzt, Sittenbräuche und so, was man halt so macht in der Gesellschaft.
Was man halt so macht, ja, genau. Ja,
also und irgendwas ist jetzt im Rahmen davon los, weil das höchstwahrscheinlich ein Ablativ sein wird. Artibus, also ne, Künste, Fertigkeiten, alles Mögliche. Adfinitatibus, Verwandtschaften. Alles im Ablativ, in Nostris, unsere, wird sich dann wahrscheinlich auf alles davon beziehen. Mixti, vermischt, das muss jetzt auf die Gallia gehen, also Nominativ, Plural, Maskulin. Und was jetzt jedenfalls das heißen soll, ist, dass in Sachen so Gesellschaft und Künste und Verwandtschaft sind die ja eh schon längst vermischt mit uns. Also eigentlich gehören wir ja schon längst eh alle zusammen.
Ja, und das ist halt einer der vielen, vielen Punkte in der lateinischen Literatur, wo es irgendwie paradoxerweise darum geht, dass den Römern sehr klar bewusst ist, dass Vermischtheit, wenn man es so nennen kann, ganz grundlegend zu ihrer Identität dazugehört. Also das ist ja das große Thema der zweiten Hälfte der Aeneis. Ja. Und nicht zuletzt erinnert diese Stelle, zumindest mit diesem Mixti und so weiter, erinnert schon daran, was Jupiter im 12. Buch sagt zu Venus, ne, wo er sagt, comix di corpore tantum subsident teucri, ne, also nur beigemischt im Körper bleiben die Trojaner erhalten. Eben mit dem Blick darauf, so, das sind jetzt nicht irgendwie, die bleiben keine Trojaner für immer, ne, sondern die vermischen sich eben mit allem, was da in Italien irgendwie so da ist. Ja. Und diese grundsätzliche Mischung gehört zu Rom und zu seiner Stärke irgendwie auch dazu. Und auf der anderen Seite haben die Römer natürlich trotzdem ein gewaltiges Thema damit, dass sie sich halt irgendwie als was Einheitliches, Homogenes wahrnehmen wollen. Mm. Also ist auch bei Livius und bei anderen Autoren ist das immer wieder ein Thema, diese Sorge davor, dass man irgendwas, was nicht römisch ist, unter Anführungszeichen, von außen annehmen könnte und gleichzeitig das Bewusstsein, dass man alles, was man ist, irgendwie von außen angenommen.
Ja, was ist schon römisch, ne? Also auch mit den ganzen Göttern, die auch von überall hergekommen sind und so. Und dann, okay, dann ist da jetzt halt noch so ein Kult, okay, whatever. Die Gründungsgeschichte eben nicht zuletzt in der Aeneis. Und ja, das ist schon interessant, auch gerade wenn man sich so anschaut, wie teilweise aus rechter Sicht auf das römische Imperium und alles war so toll und weiß und geil und einheitlich und blub. Das ist dann eher wie bei Tacitus über die Germanen geschrieben wird, ne, was dann Himmler und Co. so toll fanden, weil die nämlich nicht vermischt sind. Ne?
Ja, genau.
Wir sprachen davon in unserer Folge über die Nazi-Rezeption der Germania unschönes Thema, aber das ist natürlich alles leider hochaktuell, weil diese ganzen Themen ja immer noch abgerufen werden in rechten Kreisen, hier die weiße Antike und sowas natürlich völliger Blödsinn ist. Und was meine ich auch, ein Römer wie Tacitus sagen würde, hey, bitte, was soll das sein?
Ja, ich meine, das ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber für mich ist das immer einer der spannendsten Aspekte, wenn das in Textleben aufkommt, diese wie Römer, und dann sind sie eben tatsächlich ja meistens Männer, halt darüber schreiben, über diesen Konflikt irgendwie schreiben. Mhm. Einerseits irgendwie diese Vorstellung davon zu haben, dass man irgendwas Eindeutiges sein kann, will, was auch immer, und andererseits im Bewusstsein, dass eben ein sich ständig erweiterndes Imperium das halt nicht sein kann.
Ja, und das römische Bürgerrecht wurde ja auch mehrfach eben erweitert. Ne? Das,
eben, genau.
Marius und so war das doch, der das erweitert hat. Und das war ja dann eben zu dem Zeitpunkt schon völlig normal und wurde dann auch nicht weiter. Also gibt es irgendeinen Autor, der das in Frage stellt, diese Erweiterung nachträglich?
Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich meine, dass bei den Historikern Diskussionen, Debatten darüber abgebildet werden, das auf jeden Fall. Aber ja, nein, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie jemanden haben, der quasi von sich aus irgendwie sagt, das war ein Fehler oder so.
Ja, und ich finde sowas halt immer spannend, wenn nicht so oberflächliche und natürlich auch nicht historisch begründete Diskurse über Bilder von der Antike sehe, die halt so, oh, das war alles so einheitlich und rein und damals war noch alles gut und so. Oh Gott. Also gut aus deren Sicht natürlich auch. Und das ist halt einfach
falsch.
Ist falsch. Das Bild ist einfach falsch. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Gut, anderes Thema, machen wir weiter in dem Text hier.
Genau, jetzt hat er mal quasi argumentiert hier mit, also zum einen eben so, auch die Leute, die ganz nahe bei uns sind, waren mal unsere Feinde, dann meint er eben so, naja, und jetzt haben wir schon so lange Frieden mit denen, die gehören eigentlich schon zu uns. Und jetzt kommt das nächste Argument, aurum et opes suas inferant. Aurum, Gold, vermutlich Objekt, et opes suas, das ist jetzt auf jeden Fall Akkusativ, deswegen auch klar, dass Aurum Akkusativ ist, also Gold und Opes sind ja die Reichtümer, Opes Suas, also Gold und ihre Reichtümer, inferant. Infera heißt hineintragen, also gemeint ist zu uns bringen, also nach Rom hineintragen. Dritte Person Plural, also das bezieht sich dann offensichtlich auf die Gallier, und es steht, inferant ist Konjunktiv Präsens. Das heißt, irgendwas hier ist wohl, und zwar ohne Handlungsgrenze, nicht abgeschlossen, entweder möglich oder gewollt. Und dem Kontext nach hier ist die Bedeutung gewollt naheliegender, nämlich, also zumindest von Claudius, ne, im Sinne von, sollen sie doch lieber. Im Rubenbauer würde das wahrscheinlich als Jussif betitelt werden, ne, also dass sich hinter dem Konjunktiv quasi ein Befehl verbirgt. Sollen sie doch, lasst sie doch ihr Gold und das, was sie sonst noch an Reichtümern haben, hineinbringen ins Römische Reich, ins Imperium.
Ja, potius quam separati habeant. Potius ist ja an und für sich ein Komparativ von potus, also mächtig. Mhm. Und heißt dann in der Regel lieber, es ist ja auch das Adverb hier, quam, lieber als. Separati getrennt, das muss jetzt wieder auf die Gallier sein, ist dann so prädikativ, ne? Also lieber als, dass sie das als Getrennte, also für sich,
genau,
habeant haben. Das ist hier auch 1a ciceronisch parallel zu dem Inferant, auch im Konjunktiv, und zeichnet also dieses Bild des Wunsches, also das, was Claudius will, weiter. Lasst sie das doch mit zu uns bringen, mit einbringen ins Römische Reich, lieber als dass sie es weiterhin getrennt behalten. Das ist jetzt Claudius' insgesamter Wunsch für die Zukunft. Und deswegen steht es auch beides im Konjunktiv Präsens.
Ja, und dann kommt jetzt hier omnia patris conscripti. Und omnia heißt natürlich alles, Nominativ oder Akkusativ. Das heißt, es kommt irgendein neuer Gedanke. Und dann kommt jetzt hier die direkte Anrede patris conscripti. Das kennen wir natürlich auch aus Cicero, also die standesgemäße Anrede an die Senatoren.
Und ich habe mich da mal gefragt, als ich das so hier mir angeschaut habe, ja, also patris conscripti, ja, okay, das kennt man. Und irgendwie dachte ich so in dem Kontext, warum heißt es eigentlich conscripti? Also hatte ich noch, da muss ich gestehen, noch nie drüber nachgedacht, was das mit Erheben zu tun hat. Ich habe dann mal in den Wörterbüchern nachgeschaut und das conscripti kommt wohl daher, aus der Zeit, das steht auch irgendwo bei Livius, dass Brutus nach Vertreibung von Tarquinius Superbus die ausgedünnten Reihen der Senatoren, weil Tarquinius Superbus hat ja massenhaft von denen ermorden lassen, also er musste irgendwie die Reihen auffüllen und hat das eben ergänzt aus dem Ritterstand und die mussten halt eingetragen werden in die Liste. Das heißt, ursprünglich war es Patres et Conscripti, also die Väter und die Beigeordneten, nämlich die aus dem Ritterstand. Und irgendwann ist es dann einfach Patres Conscripti geworden für die Senatoren, was jetzt natürlich fantastisch in den Kontext passt.
Richtig, das stimmt. Mit der Erinnerung daran, da gab es schon mal welche, die wir aufnehmen mussten, weil es zu wenige waren. Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber das ist wirklich clever. Also wirklich sehr schön und natürlich mit dieser direkten Anrede und dem Omnia am Anfang auch das Signal so, jetzt kommt hier die finale Pointe.
Ja, so, was ist jetzt die finale Pointe? Quae nunc vetustissima creduntur. Quae ist ein Relativpronomen, das muss jetzt zurück auf das Omnia gehen, alles, alles das. Nunc, jetzt, vetustissima, das ist der Superlativ von vetustus, also alt. Und im Superlativ oder Illativ, wenn man so möchte, ist es dann uralt. Creduntur, dritte Pluralpräsens, jetzt wieder Indikativ. Also irgendwas wird, von irgendwas wird geglaubt, dass es so ist. Ist im Deutschen immer so ein bisschen, das kann man nicht wirklich nachbauen mit dem doppelten Nominativ. Also alles, was wir jetzt für uralt halten, von dem wir glauben, dass es uralt ist, und hier steht jetzt auch wieder ein Indikativ. Das ist jetzt nicht ein hypothetisches Bild, kein Gedankenexperiment, auf das er uns mitnimmt, sondern das ist so. Das möchte er so darstellen, dass es so ist, dass irgendwas los ist mit allem, was wir jetzt für uralt halten.
Genau. Auch übrigens ganz schön, finde ich, dass es eben hier Creduntur ist und nicht Putantur. Ne? Weil Putare heißt ja auch Glauben und Halten führen. Aber hier ist es ja mit dem Credere, das ja eher was Intuitives hat. Und Putare heißt ja eigentlich Zählen und hat eher was Intellektuelles quasi. Mit dem unterstreicht er ja, dass er das ein bisschen für naiv hält. Ne?
Ja, das finde ich ganz interessant, weil das ein sehr schönes Bild ist von dem, was wir in dieser Konjunktivfolge so hatten, dass die Moduswahl immer darauf ankommt, was die sprechende Person darstellen möchte. Weil das, was, ne, also man ahnt ja schon, in welche Richtung das jetzt geht. Wir denken, das ist alles, ne, alles, was wir für uralt halten, was wird wohl damit sein, ne? So alt, wir haben das nicht schon immer so gemacht, ne? Aber das steht halt im Indikativ, weil er damit die Situation beschreibt, in der sich diese Leute, die gegen ihn argumentieren, befinden, dass sie denken, oh, das geht gar nicht, wir können hier keine Gallier, um Himmels Willen und die altehrwürdigen Senat und das darf niemals sich ändern, ne?
Wo kommen wir denn da hin? Slippery Slope und so.
Und eigentlich ist es ja nur deren Annahme, die für sie aber real ist und das ist das, wie es Claudius darstellt. Deswegen steht es im Indikativ.
Ja, genau. Du hast es schon gesagt, was wird jetzt kommen? Es kommt nova fuere. Also nova heißt ja neu, steht hier auch im Neutrum Plural, ne? Genauso wie vetustissima.
Und omnia.
Genau, und omnia, aber jetzt im Nominativ, weil es das Subjekt zu fuere ist, das gleich dahinter steht. Fuere wieder die verkürzte Form für fuerunt. Und das heißt natürlich waren einmal neu, war einmal neu. Ne? Je nachdem, wie man das dieses Neutrum Plural vorher übersetzt hat, aber alles, was wir jetzt für ganz, ganz alt halten, war einmal neu. Und warum hatte dieses einmal im Deutschen drinnen? Weil wir mit dem einmal im Deutschen ausdrücken, dass es jetzt nicht mehr so ist. Das heißt, dass es abgeschlossen ist. Und das ist das, was im Lateinischen das Verb alleine leistet mit fuere, weil das eben perfekt ist, ne? Und damit ausdrückt, dass die Handlungsgrenze erreicht ist. Also betont, dass die Handlungsgrenze erreicht ist. Wir denken jetzt, das war immer schon so, aber war es halt nicht.
Ja. Genau, und der Punkt, zu dem das neu war, ist halt vorbei. Und deswegen erinnern wir uns gar nicht mehr dran, dass es mal neu war, sondern denken, das war schon immer so. Ja. Also es ist ein sehr gutes Beispiel für die Handlungsgrenze im Perfekt. So, und jetzt geht's noch weiter in seiner Erklärung. Und zwar plebei magistratus post patricius. Das heißt, es gab plebeische Magistrate, also Amtsinhaber, nach post patricius, nach dem Patrizischen. Da wird jetzt das Fuere weiter gelten. Also es gab an irgendeinem Punkt dann auch neu plebejische Amtsinhaber, nachdem es vorher nur die Patrizischen gab. Und heute kommt uns das ganz normal vor, dass es die gibt. Aber es war halt mal der Umbruch.
Also gemeint sind da natürlich die Ergebnisse der Ständekämpfe. Genau. Ne? Zuerst durften nur die Patrizier, dann die Plebejer. Dann kommt hier ganz parallel gebaut als nächstes Latini post plebeius. Und damit ist eigentlich auch klar, dass wir die Magistratus, die wir davor hatten, jetzt hier weiterziehen müssen als Substantiv. Also latinische post plebeius nach dem plebejischen. Ne? Also zuerst haben die innerrömischen Plebejer das Recht bekommen, dann haben die Latiner rund um Rom das Recht bekommen, Ämter zu bekleiden. Also wirklich ganz parallel und so, wie es Cicero wahrscheinlich auch machen würde.
Ja, und damit nicht genug, hätte Rarum Italiae Gentium post Latinos. Jetzt haben wir hier eine kleine Variation, Tacitus kannst du ja doch nicht lassen. Ceterarum Italiae Gentium ist ja jetzt Genitiv, also anderer Völker Italiens, also sogar zwei Genitive, ergänzt wieder Magistratus. Das heißt, von den anderen Völkern in Italien jedenfalls gab es dann auch diese Amtsinhaber, also eine nochmalige Erweiterung. Post. Nach, und was muss jetzt kommen, richtig Latinos, also der vorherige Schritt. Also nach den Latinern kamen dann eben noch die anderen Völker Italiens dazu.
Ist wirklich eine schöne Struktur. Ja. Also komplett durchgezogen, bis auf diesen kleinen Ausreißer, mit dem das dann eben kein adjektivisches Attribut ist, sondern Genitivattribut, aber grundsätzlich sehr fein und nachvollziehbar. Und jetzt sagt er eben hier, in veterasquet hoc quoque. In veterasco ist dritte Person Singular Futur, in veterasquet, hängt natürlich mit vetus zusammen, in gibt quasi die Richtung an und dieses SC-Suffix, ne, in veterasquet, das signalisiert ja bei Verben immer, dass es sich um sogenannte inkohative Verben handelt, ne, also Verben, die das Beginnen oder das Ablaufen eines Prozesses ausdrücken. Das heißt, etwas wird werden und zwar vetus, also alt. Ja, auch das wird alt werden, das heißt das, weil danach kommt hoc quoque und das muss dann eben das Subjekt zu diesem in veterasquet sein. Hoc ist natürlich das, worum es hier in dieser Diskussion geht. Die Zulassung von Gallien zum Senat. Das heißt, er sagt hier auch das, womit wir uns hier beschäftigen, mehr oder weniger, in veterasquet. Auch das wird irgendwann alt werden. Und das ist hier nicht zufällig Futur, ne, weil es ist zwar genauso wie der Konjunktiv Präsens etwas, das jetzt noch nicht realisiert ist, aber es ist eben kein Wunsch, ne, sondern es wird so dargestellt, dass das tatsächlich so kommen wird. Also das wird auch einmal etwas sein, das uns alt vorkommt, dass wir gallische Magistrate haben. Genau. Und was mir an der Stelle noch aufgefallen ist, ganz interessant, weil wir haben ja im Lateinischen mehrere Möglichkeiten, das Deutsche auch wiederzugeben. Das nachgestellte Quoque, so wie hier, und Etiam, das deutlich häufiger ist. Und ich finde, an der Stelle kann man gut erkennen, was der Unterschied ist, weil was Tacitus hier ausdrücken, oder was Claudius / Tacitus hier ausdrücken wollen, ist ja, dass das für dieses Ding gilt, genauso wie für alle anderen auch. Also es wird betont, dass das keine Ausnahme darstellt. Und bei Etiam wäre es andersrum. Weil bei Etiam geht es darum, dass man etwas herausstellt als etwas, das zwar keine Ausnahme ist, aber von der man vielleicht glauben könnte, es wäre eine. Oder von der Sprecher selber der Meinung ist, es könnte eine sein. Überraschenderweise ist es aber keine Ausnahme. Daher kommt dann auch, dass das Etiam im Deutschen dann oft mit sogar eben ausgedrückt
wird. Ja, das würde hier gar nicht passen. Ne? Das ist ein guter Punkt. Ja, und der Gedanke ist auch noch nicht vorbei. Da kommt man sich auch so ein bisschen vor wie bei Cicero. Ne? Jetzt kommen wir ja nicht mal zum Punkt. War doch schon eine gute Pointe, aber nein, der Satz ist nicht vorbei. Et quod hodie exemplis to emor. Et quod und was hodie heute exemplis, ist wieder ein Ablativ, also irgendwas mit Beispielen, machen wir to emor. Tueri betrachten und dann noch 5000 andere Dinge. Ne? Tueri ist auch so ein Verb, das kann einfach je nach Situation alles heißen, was man gerade braucht. Also kann ja auch beschützen, verteidigen und so weiter sein. Ja. Also gemeint sein muss ja alles, was wir halt heute diskutieren auch, ne, mithilfe von Beispielen. Also alles, was heute der Diskussionsgrund ist, etwas, das wir heute diskutieren, indem wir verschiedene Beispiele aus der Vergangenheit heranziehen, weil Beispiele sind ja mal was Historisches dann für die Römer. Ja, nicht immer.
Aber ja, mit Beispielen untermauern.
Genau, genau. Also das alles, deutsche Bild, worüber, ne, wir diskutieren, und wir brauchen irgendwas, womit wir diskutieren, also ziehen wir andere Sachen als Beispiel heran, um das einordnen zu können. Ne? Das ist ja eine beliebte beliebte Diskussionsgrundlage. Und das haben ja, ist ja auch passiert, ne? Das waren ja dieses ganze, oh Gott, wir können hier nicht die zum Senat zulassen, weil das war ja mal unser Feind, siehe historische Episode A und B. So, ne?
Genau, also das, was wir heute mit Beispielen schützen, verteidigen, inter exempla erit. Also da ist ganz offensichtlich das Subjekt, das, also das, was mit Quod bezeichnet war, ist hier dann das Subjekt, erit futur, es wird sein, inter exempla, unter den Beispielen. Also gemeint ist das, was vorher andere Beispiele gebraucht hat, um argumentiert werden zu können, das wird für zukünftige Diskussionen selber ein Beispiel sein.
Weil es dann völlig normal ist.
Weil es dann normal ist und etabliert ist, genau. Das ist quasi der Schluss dieser Rede und oder wie sie bei Tacitus halt festgehalten ist. Und ich habe mir da echt gedacht, ich finde das wirklich einen schönen Gedanken. Und es ist für römische Verhältnisse irgendwie ungewöhnlich zukunftsorientiert. Man könnte fast schon sagen liberal, progressiv.
Ja, also warum nicht den Galliern diese Rechte geben?
Ja, ich finde es halt witzig, weil es natürlich möglicherweise vom zeitgenössischen Publikum anders gelesen wurde, aber aus einem modernen Zusammenhang finde ich es für mich, Claudius, ein sehr, wird da sympathisch durch diese Worte.
Ja, also ich fand das auch eigentlich einen sehr sympathischen Ansatz und das ist eben auch das, was ich so interessant fand, was ich vorhin meinte, dass eben auch dieses ganze Römische eben immer wieder erweitert wurde. Und die Beispiele haben wir ja jetzt hier auch gesehen eben, ne? Und heute ist auch diese Erweiterung ein Beispiel. Also Claudius hat quasi recht mit seiner Rede.
Ja.
Was ja auch irgendwie schön zu sehen ist. Und dass eben so Sachen wie römisches Bürgerrecht nicht an der Stadt an und für sich alleine hängt, sondern dass das immer wieder erweitert wurde und eben auch diese Wahlmöglichkeit in den Senat erweitert wurde und so weiter, was ja eigentlich das komplette Gegenteil von dem, wir sind ein kleines, einziges Volk und ein reines Volk und hier kommt nichts rein und geht nichts raus und wir sind die Besten und Größten und alles andere wird in den Staub getreten und unterworfen und niemals uns gleichgestellt, weil wir die Besten sind, so, ne?
Ja.
Und das ist schon, das ist halt in der römischen Geschichte auch drin. Also, dass wir treten euch in den Staub, weil wir die Besten sind, ist es natürlich auch in der römischen Geschichte drin. Das kann man jetzt nicht weg erklären. Aber das ist halt eben auch Teil des Römischen Reiches.
Ja, so ist es. Gut, ich lese es nochmal vor. Ad cum senonibus pugnabimus, scilicet vulsciet aequi numquam adversam nobis aciem instruxere. Captia Gallis sumus, sed et tuscis obsides dedimus et samnitium jugum subiimus. Actamen, si cuncta bella recensias, nullum brevioris patioquam adversus Gallus confectum. Continua inde, ac fida pax. Iam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti aurum et opes suas inferant potius quam separati habeant. Omnia patris conscripti quae nunque tustissima creduntur, nova fuere. Plebei magistratus post patricius, latini post plebeius, ceterarum Italia gentium post latinos. In veterascet hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur inter exempla erit.
Ist schon anders als Tacitus' normaler Stil. Also es ist relativ straightforward. Und wir hatten jetzt auch keinen Satz, wo wir irgendwie dreimal drüber nachdenken mussten, was es jetzt wirklich heißt. Und es ist auch relativ parallel. Also es ist jetzt nicht komplett so wie bei Cicero, aber es ist jetzt nicht super weit weg von Cicero.
Ja, ich finde es auch, ich finde das ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil ich meine, wir wissen ja, dass Tacitus nicht immer so schreiben muss, wie er es gerne tut. Ne? Also gibt er eben den Dialogus und da schreibt er ja anders. Also er kann das ja schon, aber ich finde es echt spannend, wie er das hier eben einsetzt. Also so würde ich das auf jeden Fall interpretieren, um zu markieren, dass es eben hier tatsächlich zumindest auch Claudius ist, der da spricht. Dass er hier eben ganz bewusst einen anderen Stil wählt, das nicht irgendwie so umarbeitet, dass es dann klingt wie er, ne, sondern das eben so als quasi stimmlichen Fremdkörper da so ein bisschen drinnen lässt.
Ja, das ist echt spannend, warum bei dieser Rede, weil bei Tiberius macht er das ja nicht, ne?
Ja, eben, genau. Die Tiberius-Reden klingen ja voll wie Tacitus selber, aber Claudius halt nicht. Und ja, also es wäre halt tatsächlich mega spannend, sich die Originalrede anzuschauen und zu schauen, was Tacitus daraus gemacht hat. Wie gesagt, sprengt hier ein bisschen den Rahmen und auch die Kompetenzen. Aber wenn es so ist, dass er eben tatsächlich hier das halbwegs fair bearbeitet hat und nicht verzerrt hat, dann ist ihm da was daran gelegen, das irgendwie so zu erhalten, wie es war. Mhm. Und das ist für sich schon interessant.
Ja, jetzt kann man sich wieder fragen, was will er uns damit sagen? Ne? Ist er jetzt dafür oder dagegen, Tacitus?
Ich meine, es kann ja auch sein, dass er eine differenzierte Haltung zu Claudius hat und sagt so, Claudius ist zwar jetzt so für innenpolitische Sachen und generell für die Rolle, die er spielen muss, irgendwie ungeeignet, aber er hat trotzdem vielleicht nicht so schlechte Ansichten über Dinge.
Ja, aber würde Tacitus das wirklich gut finden?
Ja, das ist die andere Frage.
Also so wie er sich teilweise bisher geäußert hat, bin ich mir da nicht so sicher.
Ja.
Also wir werden es nicht wissen, weil wir ihn nicht fragen können und er es nicht ausdrücklich beurteilt, aber weiß ich nicht.
Ich meine, man darf halt, glaube ich, auch nicht vergessen, dass zur Zeit von Tacitus diese ganze Erweiterung halt eben, wie gesagt, auch schon längst lange Realität war. Ne? Also ich meine, dass er da vielleicht einfach irgendwie eben so den Zeitgeist irgendwie erkannt hat für etwas, was dann unter Trajan halt schon völlig normal war. Vielleicht gibt er ihm dafür Credit.
Ja, weil es ja tatsächlich so gekommen ist, auch zu Tacitus Zeit dann schon. Ja, fair enough.
Ja.
Gut, jedenfalls folgt der Senat dem und die Hedua sind dann die Ersten, die ein Amt haben dürfen.
Genau, die ja sind ja auch irgendwie die Nächsten im transalpinischen Gallien, glaube ich. Genau, die Reihen der Patrizier werden dann auch noch erweitert von Claudius. Und Claudius überlegt sich auch noch, wie er hier Leute wegen unmoralischen Verhaltens aus dem Senat rausbekommen kann. Das ist irgendwie auch eine interessante Überlegung. Er meint dann eben, die Leute sollten mal ihre eigenen Angelegenheiten begutachten und dann sollten sie um Erlaubnis bitten, den Senat zu verlassen, was ihnen dann wiederum gewährt werden soll. Also da geht es natürlich viel darum, das Gesicht wahren zu können. Mm. Also wir schließen niemanden aus, ne, sondern die sollen einfach mal selber schauen und dann eben sagen so, ja, vielleicht passe ich da jetzt nicht mehr so rein. Und das kommt offensichtlich ganz gut an. Der Senat will ihn dann eben als Dank dafür Pater Senatus nennen, aber Claudius lehnt diese Ehre ab. Dann kümmert er sich noch um den Zensus, also die Volkszählung letztendlich, und kommt hier auf die sehr genaue Zahl der Bürger Roms von 5.984.072. Was natürlich jetzt nicht die Bevölkerung der Stadt ist, ne, sondern des gesamten Imperiums.
Ja, weil römisches Bürgerrecht ja mehrfach erweitert wurde.
Genau. Und Augustus waren es wohl, meint Barrett, noch knapp 4 Millionen. Also da hat sich einiges getan. Wie gesagt, also wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr getan, aber halt 2 Millionen circa haben das Bürgerrecht mehr.
Ja. Was so prozentual schon ein heftiger Anstieg ist. Ne? Und jetzt wird angekündigt, dass Claudius sich so langsam jetzt doch mal mit seiner familiären Situation auseinandersetzen muss. Also wir hatten ja jetzt hier alle möglichen Aktionen, die er hatte, die jetzt auch irgendwie, also vor allem aus unserer Sicht, eigentlich gut waren. Also zumindest spannend mit dem Alphabet und ziemlich gut mit dieser Erweiterung für die Gallier, mit mehr Rechten. Und ja, jetzt ist aber halt immer noch das Problem mit seiner Frau. Tacitus kündigt schon mal an, dass die Klärung dieser Situation, die jetzt gleich folgen wird, dann zu einer Leidenschaft führt, die ihrerseits zu einer incestuösen Ehe führt. Das wird dann sein mit seiner Nichte Agrippina. Das steht da noch nicht, aber das wird dann passieren.
Genau, also eben mit der Mutter von Nero. Ne? Ja, und diese Thematik, es ist ein bisschen wie so eine Zwischenüberschrift, weil das ist dann eigentlich das, was das restliche Buch bestimmt. Nämlich in Kapitel 26 schwenkt die Kamera Richtung Messalina und es ist klar, dass Messalina langweilig ist. Und deswegen wird sie immer ausschweifender und immer ausgefallener in ihren sexuellen Vorlieben. Und interessanterweise will Silius das auch alles in die Öffentlichkeit tragen und natürlich auch Claudius loswerden.
Ja, wirklich Alternative hat er ja auch nicht mehr.
Genau, das ist dann irgendwie der letzte, das Last Resort. Messalina findet das jetzt ihrerseits dann aber nicht so gut, weil sie meint eben, dass wenn Silius dann alles erreicht hat und auch Claudius nicht mehr fürchten muss, dann will er vielleicht auch sie loswerden. Was?
Good point.
Ja, könnte passieren.
Hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen, aber ja.
Genau. Und dann ist für sie der nächste Schritt, passende nächste Schritt offensichtlich, eine komplette Hochzeitsfeier zu arrangieren und sich mit Silius eben da öffentlich zu verheiraten oder zumindest diese Zeremonie abzuhalten, während Claudius gerade nicht in Rom ist, sondern für ein Opfer in Ostia, ne, also am Hafen.
Ja, also auch nicht super weit weg, aber jedenfalls nicht vor Ort. Genau, in 27 erklärt Tacitus erstmal, dass er selber weiß, dass das jetzt komplett unglaubwürdig ist, was er da erzählt. ja, der Gedanke kam uns auch schon. Also, ist auch schön, der Absatz geht da los mit haut sum ignarus fabulosum visum iri. Da hat man tatsächlich mal ein Infinitiv, Futur Passiv, visum iri. Es wird gesehen werden. Also, ich bin mir völlig im Klaren, dass das wild erfunden klingen wird, was ich jetzt hier berichte.
Ja.
Barrett findet, dass dieses Zugeständnis von Tacitus, dass das komplett unglaubwürdig ist, was er jetzt erzählt, den Bericht dann wieder glaubwürdig macht.
Ja,
naja, weiß ich nicht. I don't know. Aber Barrett sagt auch dazu, dass die Motive der Teilnehmenden baffling bleiben, also weiterhin zu erstaunen führen. Mhm. Und ja, also nachdem ich das jetzt alles gelesen habe, wir werden es gleich zusammenfassen, bin ich auch baffled.
Das gibt kein deutsches Wort, das es ausdrücken kann.
Was zur Hölle habt ihr euch gedacht?
Absolut sprachlos einfach. Ja, also es wird jetzt wirklich wild. Kapitel 28, es regt sich Widerstand am Hof, und zwar bei den Leuten, die jetzt das nicht so cool finden, wenn sich da jetzt hier alles von oben nach unten kehrt. Und die wollen, dass Claudius in der Macht bleibt. Und die sind natürlich alarmiert, weil, haben wir jetzt schon oft gesehen, Claudius ja so wahnsinnig naiv ist und seine Frau eben alles machen lässt. Auf der anderen Seite wiederum denken sie sich, wenn sie sich jetzt zu diesen Aktionen versteigt, dann wird er wohl nicht mehr anders können, als sich gegen Messalina zu stellen. Und das wiederum finden sie natürlich gut, weil die sind ihnen ein Dorn im Auge.
Genau. Und jetzt kommen drei Männer zusammen, die informiert uns Tacitus, in verschiedene Morde wohl involviert waren. Einer anscheinend auch bei Caligula. Und die besprechen, wie sie jetzt Messalina von Silius losbekommen. Und zwei bekommen dann erstmal kalte Füße und der dritte, das ist ein gewisser Narzissus, der bleibt dran und wartet jetzt eine Gelegenheit ab, bei Claudius Gehör zu bekommen und beauftragt, as you do, zwei Sexarbeiterinnen, mit denen Claudius schon Umgang hatte, das zu arrangieren.
Ja, die kennt er und dann hat er Vertrauen zu denen. Muss die Logik sein. Das wird dann in Kapitel 30 ausgeführt. Eine von diesen Sexarbeiterinnen, sie heißt Calpurnia, die erzählt dann Claudius das alles, also sie suchen ihn da zu zweit auf. Und während sie bei ihm sind, erzählt sie das Ganze Claudius und fragt dann zur Bestätigung die andere. Sie heißt Kleopatra.
Die Namen auch, ne? Also, kannst du ja nicht ausdenken.
Sie fragt sie dann, stimmt doch, was ich da erzähle, ne? Und Kleopatra nickt. Claudius ist dann im Bilde. Und aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist Narcissus dann auch da.
Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen später, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber es ist jedenfalls, ja.
Er muss ja da weiterhin die Fäden ziehen und fragt dann Claudius, ob er denn wisse, dass er geschieden ist, weil eben diese andere Hochzeit da in seiner Abwesenheit passiert ist. Und ob er dann auch wisse, dass jetzt Silius sich der Stadt bemächtigen würde, wenn Claudius sich nicht jetzt dann mal hier endlich den Hintern hochbekommt und was tut.
Ja, in mittlerweile 31 fragt Claudius dann seine engen Freunde, was denn da jetzt abgeht. Und die erzählen ihm auch die Wahrheit. Also die wussten, da ist ja dann auch impliziert, die wussten alle, was los ist und haben es ihm einfach nicht gesagt. Okay, das hat irgendwie keine Konsequenzen für diese Leute, aber nun gut.
Noch keine, muss man jetzt sagen.
Weil die unmittelbare Frage ist ja auch, okay, was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt hier erstmal die Prätorianer-Kohorten versammeln und quasi auf Rom marschieren, so nach dem Motto?
Ja, voll, genau. Quasi Bürgerkrieg-Anfrage.
Ja, also das ist ja irgendwie jetzt die Diskussion, die hier stattfindet, ne?
Ja, ja, ist es.
Und Claudius hat dann erstmal irgendwie auch nachvollziehbarerweise erstmal einen ziemlichen Panikanfall. Aber angesichts dieser ganzen Situation, die jetzt, muss man ja schon sagen, ziemlich überfordernd ist in dem Ausmaß.
Ja, also tut mir schon ein bisschen leid auch, muss ich sagen.
Also er möchte ja eigentlich hier so das Beste für die Gallier und dieses und macht eigentlich ganz vernünftige Sachen und sowas, also what? Gut, er hätte es vielleicht auch früher merken können, egal.
Ja.
So oder so, er fragt dann jedenfalls, ob er denn überhaupt noch der Kaiser ist, an ipse imperii potens, und ob Silius jetzt noch ein Privatmann ist oder nicht. Währenddessen benimmt sich Messalina noch anmaßender und da gehen dann quasi so, also man muss es schon irgendwie bakantische Rituale nennen, die sie da veranstaltet, ne? Also es ist völlig wild.
Das ist die total wilde Beschreibung, ist auch nämlich nicht kurz, ne? Ja. Da ist dann irgendwie so ein ganzer Absatz, wo irgendwie geschildert wird, was sie da irgendwie für Orgien veranstaltet. Ja. Es ist crazy. Ja. Ja, Schnitt nach Rom in Kapitel 32. Messalina erfährt, dass Claudius sich auskennt jetzt und natürlich unterwegs ist, um Rache zu nehmen. Die Nachricht verbreitet sich, ihre Gefolgschaft bekommt Angst und verstreut sich. Und Messalina schickt erstmal ihre Kinder vor, dass die den Vater begrüßen sollen, schon mal so ein bisschen sein Gemüt kühlen. Und sie bekniet außerdem die ranghöchste Vestalin, wie wir wissen, hoch angesehene und quasi religiös aufgeladene Person, damit sie ein gutes Wort für Messalina bei Claudius einlegt. Und dann beschließt sie, mit den ihr verbliebenen 3 Vertrauten den Weg nach Ostia anzutreten.
Ja, mehr war nicht mehr. Ja. Es ist echt absurdes Theater, sollte man meinen. Naja, in 33 bei Claudius ist die Situation jetzt aber so nicht wirklich besser geworden, weil dieser Prätorianerpräfekt, der jetzt eigentlich die Truppen organisieren soll, ist anscheinend nicht so fähig. Und, aber es ist ja immer noch ein Narzissus da. Und der bietet natürlich komplett selbstlos an, das Kommando zu übernehmen. So, oh Mann, ey. Und bei Claudius im Wagen zu reisen. Ja, also da wird sich gut in Position gebracht.
Ja, in 34 kommentiert Tacitus dann, dass die Bemerkungen des Kaisers über diese ganze Situation wohl inkonsistent waren, weil auf der einen Seite regt er sich auf über seine Frau und auf der anderen Seite schwelgt er gleichzeitig in die Erinnerungen an die guten Tage. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich in der Situation bin, mache ich das auch, oder? Also ich finde, das ist eine relativ nachvollziehbare Situation.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht so. Also ich meine, angesichts der komplett wilden Umstände würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine rationale Reaktion von irgendeinem Beteiligten erwarten.
Wahrscheinlich nicht, nein. Jedenfalls kommt dann Messalina irgendwann hier an, ne, oder also die ist ja auf dem Weg zu ihnen und versucht ihn dann mal indem sie da in Erinnerung ruft, dass sie die Mutter seiner Kinder ist, versucht sie ihn da gnädig zu stimmen. Und Narzissus, der sich da ja jetzt schon in Position gebracht hat, der brüllt sie dann quasi hier nieder mit Vorwürfen. Und damit Claudius nicht in die Situation kommt, dass er Messalina zu lange anschauen kann, drückt er ihm ein Schriftstück in die Hand, dass er sich durchlesen soll, damit er eben auf das Schriftstück schaut und nicht auf Messalina. Ja, dann zieht Claudius in die Stadt ein, zuerst mit den gemeinsamen Kindern, also den mit Messalina gemeinsamen Kindern, die dann aber Narzissus entfernen lässt. Was Narzissus aber nicht verhindern kann, ist, dass die Vestalin, der sich ja Messalina vorher anvertraut hat, an Claudius herantritt mit der Forderung, eine Ehefrau nicht zu verdammen, ohne ihre Verteidigung zu hören.
Was ja schon irgendwie ein fairer Punkt ist. Also, ja, auch wenn die Situation natürlich einfach komplett. Nun gut. In 35 sagt Claudius irgendwie zu der gesamten Situation nicht wirklich irgendwas, also anscheinend überfordert, was jetzt auch nicht so überraschend ist. Sie ziehen jetzt jedenfalls erstmal zum Haus von Silius, wo sehr viel Reichtümer der Neronen und der Drusi angehäuft sind, also von Claudius Familie, was den jetzt dann doch mal, also das findet er nicht cool. Auch nachvollziehbarerweise. Und dann geht's weiter zum Lager, zu den Truppen, weil wir haben ja jetzt auch Truppen in Rom, ne? Das war ja in Buch 6 auch Thema. Ne? Und die Truppen stehen auch hinter Claudius und dieser Silius wurde inzwischen aufgetrieben und wird dann angebracht und der verteidigt sich noch nicht mal. Also der weiß komplett, ist jetzt gelaufen so. Also der ist irgendwie der realistischste von den ganzen Leuten, die da irgendwie involviert sind. Und seine einzige Bitte ist, jetzt schnell hingerichtet zu werden. Ja, und neben ihm werden dann auch diverse andere Leute zur Hinrichtung verurteilt von Claudius.
Genau, da unter denen befindet sich auch ein gewisser Mnester, das ist ein Schauspieler, geht es in Kapitel 36 drum, der sorgt hier für einen Moment des Zögerns, weil der nämlich Wunden von Peitschenhieben herzeigt. Das ist dieses Motiv, mit dem ich zeige meine Wunden, hatten wir ja auch schon öfter mal, ne? Um da irgendwie für Mitleid zu sorgen. Und er erklärt dann eben, dass er gezwungen wurde, Messalina zu folgen. Und Claudius ist schon kurz davor, Gnade zu zeigen, so wie Aeneas. Ja. Und wird dann aber doch überredet und dann wird der auch getötet.
Dumm gelaufen. In 37, also wir sind fast am Ende angekommen der Absurditäten, zumindest für dieses Buch, überlegt Messalina, wie sie jetzt um ihr Leben flehen kann und ist irgendwie völlig absurderweise der Meinung, dass sie das vielleicht sogar schaffen könnte. Und es wird dann auch gesagt, dass Claudius wohl sogar schon wieder ein bisschen milde gestimmt ist, nachdem er was gegessen hat und ein bisschen Wein getrunken hat. Und also vielleicht hätte es sogar wirklich geklappt. Und sagt nämlich noch, dass die arme Frau Misera, dass sie jetzt ihre Verteidigung vorbringen könne. Ne? Der hat ja zugesagt, der Vestalin, dass die Verteidigung gehört wird von Messalina. So, Narcissus weiß jetzt komplett Bescheid, was Sache ist. Der denkt sich schon, wenn Claudius sich das jetzt anhört, dann wird er Gnade zeigen. Das kann jetzt natürlich nicht passieren. Das heißt, Narcissus interveniert höchstpersönlich und behauptet einfach, also er lügt die Zenturionen und den Tribunen, die da jetzt die Macht haben oder die da den Befehl haben, die lügt einfach an und sagt, der Kaiser hat befohlen, sie hinzurichten. Die ziehen also los und finden Messalina auf und die liegt am Boden neben ihrer Mutter und die Mutter rät ihr, sich selbst zu töten, weil die Situation noch nicht absurd genug ist.
Genau, und dann sind wir in Kapitel 38, dem letzten Kapitel, und Messalina versteht dann, na, als da hier diese Meuchelmörder auftauchen, versteht den Ernst der Lage und versucht sich dann da sogar mit eben mit dem Messer tatsächlich selbst zu töten, aber wird dann doch mit einem Schwert erstochen. Und Claudius erfährt das dann. Es wird aber unklar gelassen, ob sie sich jetzt eben selbst getötet hat oder ob sie von fremder Hand gestorben ist. Und Claudius fragt auch gar nicht, sondern bittet um mehr Wein.
Sehr nachvollziehbare Reaktion übrigens.
Richtig. Und in den nächsten Tagen zeigt er auch keine weitere wirkliche Regung. Und Narcissus wird dann als nächstes Mal zum Quästor ernannt. Das ist der Text, den wir einwandfrei verstehen können. Und dann gibt es noch einen Satz. Und dieser Satz ist laut Barrett hopelessly corrupt, also
unheilbar krank ist doch immer der Ausdruck, ne?
Achso, stimmt, ja genau, textkritisch unheilbar krank, genau, also man kann den nicht heilen, nicht emendieren, nicht verbessern. Der Text bei Heubner ist honesta quidem sed exquis deterrima orrerentur und dann attitiert, also aus dem Text gestrichen, tristiti is multis.
Und vor dem honesta ist ein Crux, also Cruces desperationis sind ja der Marker des Editors, der Editorin, meistens des Editors, auch zu sagen, okay, das kann so nicht gewesen sein, aber ich habe nichts.
Ja, I have nothing.
I give up.
Also man kriegt das schon irgendwie hin, da einen Sinn rauszubekommen. Also Honestus heißt ehrbar, ne? Und sed exquis deterrima orerentur ist sogar komplett gut verständlich, nämlich aber etwas, aus dem die allerschlimmsten Dinge entstehen würden, entstehen sollten. Und ja, du übersetzt das auch ungefähr in die Richtung. Er sagt, it was certainly honorable, but from it would come terrible consequences. Ja, also es war sicher ehrbar, aber es würden schlimme Konsequenzen daraus folgen. Das Problem ist nur, es ergibt inhaltlich halt keinen Sinn.
Nee, was war ehrbar? Nichts an irgendwas war ehrbar, was gerade geschildert wurde.
Woher sollen wo soll dieses Honesta dranhängen? Ja. Jetzt rein syntaktisch, also es ist ganz komisch.
Ja, und dieses ist Tristitis Multis, die vielen Traurigkeiten, das stand wohl in der Handschrift drin und wurde dann schon früher rausgestrichen von einem gewissen Nip. Aber also das ergibt auch keinen Sinn, ne? Und also da kann ich jetzt auch nicht wirklich anders drauf reagieren, als dass das Krux, die Krux angebracht ist, weil was soll es heißen? Ich weiß es auch nicht.
Ja, das ergibt keinen Sinn. Also ich meine, das Einzige, was irgendwie erklärbar wäre, wäre, dass dieses Honesta in irgendeiner Form mal was anderes war und eben nicht Honesta. Dass es halt dann irgendwie sowas heißen würde, also er hat dann quasi dieses Amt bekommen und dieses Amt war zwar in irgendeiner Form eine Auszeichnung, aber eine Auszeichnung, aus der das Schlimmste entstehen sollte, irgendwie so in die Richtung.
Naja, aber es gibt halt kein Wort, was nah genug an Honesta dran ist, dass man da sinnvoll spekulieren könnte, dass das da mal gestanden haben könnte, ne? Also wenn es so ein relativ offensichtlicher Schreibfehler ist, dann kann man es ja emendieren, aber ich wüsste jetzt nicht, was da stattdessen für ein Adjektiv hätte gestanden haben sollen, was mehr Sinn ergeben hätte. Und wir sind ja immer, das hatten wir auch schon mehrfach, wir sind ja immer eher zögerlich zu emendieren und lieber der Handschrift zu glauben. Aber hier bin ich jetzt auch an dem Punkt, also Honesta, ich gehe davon aus, dass Tacitus das dann nicht hingeschrieben hat, dieses Wort. Aber ich weiß auch nicht, was sonst.
Also ja, das ist der etwas unbefriedigende Schluss dieses Buches. Auch wenn es, also ich meine, in Sachen Drama und Unterhaltsamkeit ist es schon, hat es was zu bieten, dieses Buch. Aber es ist schon crazy.
Ganz, ganz bisschen, ja. Übrigens auch schön ist mir jetzt gerade bei der Diskussion nochmal aufgefallen, dass es für Claudius natürlich total okay ist, außereheliche Beziehungen zu haben, ne, mit Sexarbeiterinnen.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, und für die Frau ist es natürlich, also ich meine, gut, so wie Messalina das inszeniert hat, ist, würde man jetzt auch, ist auch nochmal eine andere Dimension von außerehelicher Beziehung, aber ja.
Ja, vielleicht schon, aber ja.
Ne, das nur am Rande. Gut, das war Buch 11.
So, was können wir zusammenfassend über dieses Buch sagen? Ich glaube jetzt insbesondere in der zweiten Hälfte dessen, was wir haben, also eigentlich im letzten Viertel wahrscheinlich, wird die Absurdität, mit der dieser Hof funktioniert, schon nochmal sehr gesteigert und deutlich. Also wir sind jetzt hier nicht mehr nur im, es werden irgendwie Intrigen gesponnen noch und nöcher, wie das ja bei Tiberius ja auch schon war, sondern halt wirklich auch mit diesen auch völlig absurden Entscheidungen und irgendwie naiven Inszenierungen und all dem. Und der Fokus darauf ist aber nicht nur, also, oder der Eindruck ist, glaube ich, nicht nur deswegen so stark, weil die Absurditäten per se zunehmen, sondern auch deswegen, weil sich der Fokus einfach so stark verengt. Ne? Es geht jetzt hier viel, viel weniger, vor allem jetzt in dem letzten Teil, viel weniger um die konkreten auf der politischen Bühne sich vollziehenden Interaktionen von Kaiser und Senatoren oder von mir aus irgendwelchen anderen wichtigen politischen Figuren, sondern es geht hier um das Privatleben des Kaisers letztendlich. Das aber eben massiv in die Öffentlichkeit getragen wird und das bis zu einem gewissen Grad diese Öffentlichkeit dann eben auch bestimmt. Ja. Ne? Also diese Trennung zwischen dem, was irgendwie im Haus des Kaisers passiert und dem, was in Rom passiert, wird irgendwie aufgehoben und bis zu einem gewissen Grad gleichgesetzt.
Ja, was dann umso interessanter ist, als dass Claudius ja in den zwei Sphären eigentlich ein sehr unterschiedliches Bild abgibt, ne? Weil, also familiär wirkt er jetzt echt nicht so auf Zack, dass er das einfach ewig nicht bemerkt hat, was seine Frau da eigentlich macht. Das ist schon, jetzt gibt er kein gutes Bild ab, ne? Aber in dem, was er jetzt eigentlich tatsächlich politisch macht. Also A, macht er überhaupt mal was, was ja Tiberius jetzt nicht unbedingt ausgezeichnet.
Ja.
Also Claudius hat ja sogar selbst Dinge getan und angestoßen, was Tiberius ja nie eingefallen wäre. Und macht ja auch tatsächlich Dinge, die zu der Zeit einen großen Einfluss gehabt haben, wie eben die Zulassung von den Galliern zu diesen Ämtern, für den Senat. Mhm. Das muss ja zu der Zeit ein Umbruch gewesen sein und was ja auch jetzt aus historischer Perspektive eine sehr wichtige Entscheidung gewesen ist, die wir ja sogar aus unserer Sicht begrüßen würden. Und ich habe jetzt wirklich beim Lesen nochmal gedacht, also ja, Claudius kennt man so als diesen unfähigen Typen halt. Also so rein politisch war das jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, also zumindest in dem Ausschnitt, den wir da bekommen. Ne? Also wir müssen dann noch jetzt dann halt schauen, wie es im nächsten Buch weitergeht.
Ja, da ist noch Raum, ne? Ist noch Luft nach unten. Ne?
Aber ich habe schon, also wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen und ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, als ob tatsächlich hier zumindest in gewissen Aspekten sich um eine differenziertere Darstellung irgendwie bemüht. Und wie gesagt, also auch in dieser Situation mit Messalina, also jetzt den glaring Sexism, das es halt irgendwie okay ist, wenn er und wenn nicht so okay, wenn sie, auch wenn sie es halt schon auch auf eine andere Art und Weise macht und so. Aber trotzdem, das alles irgendwie rausgerechnet, bleibt jetzt natürlich schon irgendwie das halb komische Bild von Claudius da als dem quasi Gehörnten, der nicht weiß, wie ihm geschieht und wo ihm der Kopf steht. Und gleichzeitig ist es aber keine komplett unsympathische Schilderung. Also man kann schon für ihn mitfühlen.
Ja, weil das einfach so absurd ist, was Messalina da abzieht, dass, glaube ich, da jeder erstmal nur davor sitzt und sich sagt, WTF. Und auch ein Betroffener wahrscheinlich erstmal, du hast was getan?
Ja. Also ja, das ist so ein bisschen diese, also auf der einen Seite die starke Verschiebung des Fokus auf das Privatleben des Kaisers und diese zunehmende Gleichsetzung von Privatleben des Kaisers mit politischem Alltag. Auf der anderen Seite eben diese, ja, quasi binäre Darstellung von Claudius als auf der einen Seite eben im Privatleben so blind, auf der anderen Seite auf der politischen Bühne so in dem Ausmaß, in dem es sie noch gibt, aktiver als Tiberius. Das sind, glaube ich, wichtige Sachen. Und dann ist mir halt ein Gedanke noch gekommen, dass sich hier ein Muster fortsetzt, das wir in den bisherigen Annalis-Büchern auch schon haben. Es gibt immer Platz für genau eine starke Frauenfigur, oder? Also wir hatten halt irgendwie Livia am Beginn, dann zwischendurch ein bisschen Agrippina die Ältere, die ja dann auch irgendwie unter Anführungszeichen hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben ist, weil Tacitus einfach halt da keinen Platz mehr für sie geschaffen hat.
Die ist aber auch die Einzige, die irgendwie positiv ist.
Ja, stimmt, genau. Die ist, ja. Und hier eben Messalina, die jetzt hier auch dann abgeräumt wird und jetzt dann Platz macht für Agrippina in den nächsten Büchern, also die Jüngere.
Na.
Das also war Buch 11 und Buch 12 wird nicht weniger aufregend.
Mal schauen, wie Claudius sich dann anstellt.
Genau. Und was ihm am Ende passiert. Ihr ahnt es. Genau. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge zu den Annales. Ich freue mich auch auf die nächste Folge unserer regulären Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr bei einer dieser Reihen oder bei beiden das nächste Mal auch wieder zuhört. Dir, Jana, danke heute für das wie immer lehrreiche. Ich finde heute irgendwie, also man merkt irgendwie, wir sind in einem anderen Teil des Buches angekommen, oder? Es ist schon irgendwie anders.
Ja, wir haben es mehrfach schon gesagt, was es noch mal ärgerlicher macht, dass das zwischendrin weg ist und man die Entwicklung nicht ganz nachvollziehen kann, weil das ist, ich finde auch, das ist jetzt doch noch mal ein deutlicher Bruch zu dem, was wir bei Tiberius hatten.
Genau. Aber ja, war auf jeden Fall schön, mit dir drüber zu sprechen.
Ja, danke dir.
Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.